Spoiler Alert.
Spoiler Alert.
Spoiler Alert. Die ganze Zeit Spoiler Alert.
Der Titel gibt mir ja schon so viel Rest.
Ganz ohne Spoiler geht's eh nicht. Da muss ich jetzt schon mal kurz abschweifen.
Okay, jetzt schweif mal.
Ich mach mal gerade den großen Bogen. Eine Literatursendung, in der Bücher besprochen werden, die ich gerne lese. Unsere Interpretationen und Gedanken und was da so alles drin steckt.
Ich würde dann nochmal auf die Frage, worum geht's, zurückkommen wollen.
Das sage ich jetzt nicht. Doch ein bisschen Spoiler-free sein hier.
Everything is a remix.
Spoiler Alert. Hallo und herzlich willkommen zu Spoiler Alert, dem Literaturpodcast mit nerdlichem Erfahrungshintergrund und Abschweifungen. Ich bin Stefan und mein Gesprächspartner ist der Daniel. Hallo Daniel.
Hallo Stefan.
So, heute haben wir die 23. Folge. Eigentlich fällt mir jetzt gerade fällt mir auf, eigentlich hätten wir mal jetzt was zu der Illuminatus-Trilogie machen sollen, oder?
Ja.
So zu Folge 23.
Eigentlich wären Verschwörungstheorien dran gewesen.
Ja. Steht eh auf der Liste, hat nur noch keiner von uns gelesen.
Jetzt auf meiner auch nicht ganz oben, muss ich sagen.
Auf meiner muss ich irgendwann mal lesen, Liste schon, aber da steht's auch schon seit Jahren. Und irgendwie jedes Mal, wenn ich es dann in die Hand nehme, spricht mich doch irgendwie ein anderes Buch mehr an. Aber egal, heute also 23. Folge und wir reden nicht über Wilsons Illuminatus-Reihe, sondern wir reden über das erste Buch einer Reihe mal wieder. Und zwar reden wir über Old Man's War, zu Deutsch Krieg der Klone, auch wieder wunderbar übersetzt, von John Scalzi. Ich fange einfach direkt mal mit, worum es geht, an, wa?
Ich bitte darum.
Ha. Nee, weißt du was? Ich mache doch nochmal was anderes. Nein, also ich muss noch eine.
Jetzt machen wir auch jedes Mal, das ist blöd. Lass mal was anderes machen.
Nein, ich komme gleich zu, worum es geht, aber ich muss eine Sache noch loswerden. Und zwar, ich habe vor so, weiß ich nicht, so 2,5, 3 Jahren saßen wir irgendwann mal beim Essen. Und ich habe so eine flammende Rede, so ein flammendes Plädoyer dafür gehalten, dass Science Fiction zumindest in ihrer klassischen Form so mit Raumschiffen und Aliens und irgendwie auf andere Planeten fliegen und da dann womöglich in Konflikte verwickelt werden, eigentlich tot ist. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnerst.
Der Vollständigkeit halber, du hast den Vortrag vor 2, 3 Jahren mal gehalten und dann hast du ihn vor ungefähr 1,5 Monaten nochmal gehalten.
Von daher, ja,
kann ich mich da tatsächlich dran erinnern.
Ich habe das kürzlich nochmal wiederholt.
Das hatte eine etwas andere Konnotation. Da haben wir uns irgendwie über, ich glaube, als wir über hier, ach, wie heißt denn diese deutsche Science-Fiction-Serie in Heftform erschienen? Peri Rodan.
Ach, Peri Rodan, ja, okay.
Als wir uns über Peri Rodan unterhalten haben. Da ging es so ein bisschen um diese ganze Weltraumreisengeschichte und Überlichtgeschwindigkeit und bla, und dann sind wir mal wieder auf dem Science-Fiction hatten nichts mehr Neues zu sagen Thema gelandet. Es war eine leichte Variation, aber...
Na gut, siehst du, das habe ich komplett verdrängt, aber wahrscheinlich verdränge ich immer alles, was mit Peri Rodan zu tun hat. Also auf jeden Fall... Ich scheine verschiedentlich immer mal wieder zu behaupten, dass klassische Science-Fiction tot ist. Und zwar einfach, also ich finde, am deutlichsten sieht man es an Douglas Adams, so das beste Science-Fiction-Buch, so mit Raumschiffen und Aliens und so weiter, das wir alle so kennen, ist eigentlich The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Und das ist schon bezeichnend, wenn das Beste, was ein Genre zu bieten hat, ihre eigene Parodie ist. So. Aber also im Prinzip ist das so eine Idee von, es sind alle Geschichten erzählt. Ja, also du kannst irgendwie sowas wie Star Trek oder sowas nicht nochmal in der Form beginnen, weil wir hatten schon alles.
Ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob das eine Frage der Geschichten ist oder ob das nicht viel eher eine Frage ist, dass für so eine Sorte Science-Fiction wie Star Trek sie hat, brauchst du eine Idee von Fortschritt, von technischem und von sozialem Fortschritt. Und die ist uns ein bisschen abhanden gekommen, oder? Um mal gleich auf der Metaebene einzusteigen.
Genau, um mal gleich jenseits der Geschichten loszulegen. Das mag sein, dass es das ist, Frau. Wobei ja die Frage ist, wann uns dieser Fortschrittsglauben flöten gegangen ist. Ob das wirklich erst jetzt in den 2000ern passiert ist, weil, also in den 90ern lief ja Star Trek The Next Generation noch ganz hervorragend und hat eine Menge Geschichten erzählt, die so noch nicht da waren.
Ja, das stimmt.
Also, na gut, aber stellen wir das mal hintan. Vielleicht kommen wir da ja nochmal auf andere Ideen später, wenn wir jetzt über dieses Buch gesprochen haben. Warum ich das jetzt am Anfang einmal anbringe, ist, also ich persönlich war der Meinung, gute Science Fiction kommt bei mir nur noch dann an, wenn es so, wie soll ich sagen, so ähnliche Science Fiction ist wie das, was wir bei The Wind-Up Girl besprochen haben. Ja, also irgendwas, wo der Science Fiction Part woanders liegt als in so einer Domäne von Weltraum, Aliens und so weiter. Mhm. Was ja bei The Wind-Up Girl zum Beispiel überhaupt gar nicht vorkommt. Das spielt ja alles auf der Erde, und auch wenn es weit in der Zukunft spielt, sind ja die Science-Fiction-Elemente, die da drin stecken, bewegen sich ja auf ganz anderen Ebenen als so Rocket Science.
Ne? Genau, ist ja so. Auch da eher mit einem technologischen Rückschritt eigentlich gespielt wurde.
Genau, das zum einen, und andererseits ist natürlich bei dieser Biotechnologie durchaus ein massiver technischer Fortschritt auch.
Das stimmt, die habe ich gerade vergessen. Ich konnte mich nur noch an die Federn erinnern.
Genau, ja. Also ne, einerseits halt natürlich Peak Oil lange hinter sich und irgendwie unsere Rohstoffe alle weg, aber andererseits halt Biotechnologie, was das Zeug hält. Auf jeden Fall war ich der Meinung, Science Fiction funktioniert entweder, wenn das so eher so ein soziales Thema ist, also Dystopien größtenteils, oder eben der Science Fiction Aspekt irgendwo anders liegt. Und auch da ist es schon echt schwierig, weil ich meine, was fällt uns so ein an Science Fiction, wenn es nicht irgendwie Space ist, ne? Dann fällt einem so direkt der Cyberspace ein, und da gibt es auch nur einen Autor, der da meines Erachtens ironiefrei von reden darf, und das ist halt William Gibson, und der hat das Zeug auch schon in den 80ern geschrieben. Mhm. Und es ist schwer, irgendwie noch irgendwie ein gutes Science-Fiction-Setting aufzubauen. Aber da habe ich immer noch Möglichkeiten gesehen, wie man da was machen kann. Aber ich war immer der Meinung, und man merkt, ich rede hier in Vergangenheitsform, aber ich war immer der Meinung, Space und Aliens und Weltraum, das ist irgendwie, und Raumschiffe und so, das ist durch. Da haben wir alles gehört. Da hat mich ein Stück weit Matthias schon so ein bisschen vom Gegenteil überzeugt mit der Hyperion-Reihe, wo wir ja hier eine Spoiler-Alert-Folge zugemacht haben. Und da würde ich jetzt nicht sagen, dass mich da die Geschichte so überrascht hat und gesagt hat, okay, da geht doch noch was, sondern eher diese Art und Weise, wie diese Geschichte erzählt wurde. Also dieses Spielen mit so alten anderen Geschichten und dieses, also so, also der erste Band ist ja im Prinzip so Canterbury Tales in Space, ne? Und also da ist ja so ein Spiel mit der Science Fiction im Spiel, wo ich sagen würde, okay, das geht wieder. Aber das Buch, um das es heute geht, jetzt dieses Old Man's War, ich weiß nicht, ob es dran liegt, dass es noch viele andere Elemente enthält, aber erstmal bleibt festzuhalten, es ist ein Buch mit Weltraum und Raumschiffen und Aliens und allem drum und dran, und ich habe es weggefressen. Ich fand's super. Ich, ja, der die ganze Zeit gesagt hat, diese Sorte Geschichten laufen nicht mehr. Ich habe es so weginhaliert. Fand es einfach großartig.
Willst du jetzt schon drauf eingehen, warum das so gewesen sein könnte, oder willst du erstmal erzählen, worum es geht?
Ich glaube, ich erzähle jetzt erstmal, worum es geht, aber das wollte ich einmal so vorweg schicken, damit mal meine Begeisterung für dieses Buch gleich im Vorfeld im in korrekten Relationen dargestellt wird.
Okay.
Gut, also, worum geht's? Das Ganze beginnt, also es ist ein Ich-Erzähler, der das Ganze erzählt. John Perry heißt der. Der ist gerade so um die 70 oder er wird gerade 70 und seine Frau ist vor kurzem gestorben. Die vermisst er auch sehr dolle. Ja, er lebt in einer Welt, also das Ganze spielt in einer nicht allzu nahen, aber auch nicht allzu fernen Zukunft. Also ich würde sagen so 100 Jahre drauf. Mhm. Also ist von 2005 das Buch und ich würde sagen, so eine Größenordnung, also wird zumindest in dem Band keine Jahreszahl genannt, vielleicht ist das in folgenden Büchern dann anders. Die habe ich noch nicht gelesen, aber ich würde so eine Größenordnung, so 2100, so um den Dreh rum, würde ich irgendwie andenken, vielleicht ein bisschen mehr, ist ja auch egal. Was man erfährt über die Geschichte seitdem ist, dass es einen Krieg gegeben hat zwischen den Vereinigten Staaten und Indien, der mit einem Atombombeneinsatz endete. Das erfährt man, da erfährt man zwischendurch auch noch so ein bisschen mehr, das ist aber nicht so sehr wichtig. Und man erfährt, dass die Menschheit angefangen hat, den Weltraum zu kolonialisieren. Und das ist aber, nachdem einmal so eine Weltraumseuche auf der Erde grassiert ist, ist der Weltraum als Ganzes zu so einer Art Quarantänezone erklärt worden.
Also es gab quasi einmal Marsmasern und seitdem...
Ja, so, Marsmasern ist schön. Ja, so ungefähr. Also irgendwann kam halt so ein Virus, der letztendlich von einer... also eigentlich von einer außerirdischen Rasse stammte, der ist irgendwie auf die Erde gelangt und hat da, also es war halt so eine Massenepidemie. Und danach kam gewissermaßen dann so eine Gesetzesfestlegung, dass niemand, der im Weltraum war und Kontakt zu Aliens hatte, wieder zurück auf die Erde darf.
Mhm.
Also der Weltraum als Ganzes ist so eine Art Quarantänezone. Und das sorgt dafür, dass gewissermaßen die Erde und ihre Kolonien ein Stück weit voneinander abgekoppelt sind. Die haben nur noch relativ wenig miteinander zu tun. Man kann auch schon an manchen Stellen zumindest so einen gewissen sozialen Drift beobachten. Also dass quasi so die Gesellschaftsstrukturen anfangen, sich so ein Stück weit auseinander zu entwickeln. Aber das ist eher so in Kinderschuhen noch. Aber man kann durchaus schon beobachten, dass da so ein gewisser Isolationseffekt passiert.
Das ist auch nicht nur dem Leser klar, sondern auch dem Ich-Erzähler, oder? Wie wird das klar?
Das passiert in einem Dialog. Also ich komme da nachher noch drauf, er trifft später auf verschiedene Personen, die alle so unterschiedlicher Profession sind und ein paar davon sind Wissenschaftler, die dann so aus verschiedenen Perspektiven da so ein paar Fakten beisteuern, kann man sagen. Also, sage ich aber nachher noch, in was für einer Situation das passiert. Im Prinzip kann man sich das Leben dieses John Perry, dieses Ich-Erzählers, relativ normal vorstellen, also von dem, was er so erzählt, da ist, wie gesagt, so ein bisschen so Zukunftskram mit dabei, also dass die halt irgendwie kein Telefon oder Handy oder sowas haben, sondern alle mit so Pads rumlaufen, so Personal Access Devices, was halt so ein, ja, so wie man sich es irgendwie vorstellt, so eine Mischung aus Smartphone und Tablet, PC und irgendwie alles in einem Gerät irgendwie, was so das Schweizer Taschenmesser aller Kommunikations- und Informations- und Identifikationsfunktionen irgendwie so ist. Daran merkt man das so ein bisschen, aber ansonsten würde ich sagen, hat der ein ähnliches Leben geführt, wie wie sonst so ein Midwest-Amerikaner. Also er ist aus den Vereinigten Staaten und zwar aus Minnesota, glaube ich, oder aus Missouri, keine Ahnung. Also ich glaube, heutzutage führt ein Amerikaner kein großartig anderes Leben. Mhm. Ja, der hat irgendwie einen Job gehabt, der Werbetexter ist er, oder war er, hat eine Familie gegründet, hat irgendwie einen Sohn und so gehabt, der ist jetzt auch erwachsen, hat selber Kinder und also so ein stinknormales, spießiges, bürgerliches Leben, will ich mal sagen, hat der geführt. Seine Frau ist, wie gesagt, gestorben vor kurzem und er ist jetzt gerade dabei, sich, oder man steigt ein in die Geschichte, als er sich gerade von so ziemlich all seinen Angehörigen und Freunden und so verabschiedet hat über den Lauf des letzten halben Jahres oder so und auch mit seinem Sohn so die letzten Sachen wegen Erbe und so weiter geregelt hat, weil klar ist, dass er die Erde bald verlässt und danach als tot gilt, gewissermaßen. Also da er ja nie zurückkehrt, läuft das genauso ab, als seist du tot. Ne? Also deine ganzen Besitztümer und so weiter gehen dann halt an deine Erben über und so.
Darf ich da kurz was zwischenfragen?
Ja.
Bezieht sich diese Quarantäne nur auf physischen Kontakt oder gibt es tatsächlich auch eine Kommunikationssperre? Also könnte man mit seinen Verwandten auch nicht telefonieren, wenn die irgendwo auf einer der Kolonien leben?
Das wird explizit nicht gesagt. Erstmal hat man den Eindruck, es geht wirklich um so ein rein gesundheitspolitisches Thema. In seinem speziellen Fall heißt es tatsächlich, jeglicher Kontakt wird abgebrochen. Das liegt aber an der speziellen Form, wie er die Erde verlässt. Wie das bei Kolonisten ist, die quasi dann ins All aufbrechen, um dort zu siedeln, ob die dann irgendwie mit ihren Familien auf der Erde irgendwie fernmündlichen Kontakt aufnehmen können, das weiß ich nicht. Aber ich halte das für möglich,
okay,
würde ich sagen. Auf jeden Fall ist die Situation so, dass diese ganze Besiedlung des Weltalls vor allem deshalb passiert, weil in verschiedensten Regionen der Erde massive Überbevölkerung herrscht. Das sind vor allem drei so Hotspots, wo das ein richtiges Problem darstellt. Das ist zum einen China und Indien, trotz dieser nuklearen Katastrophe, die da passiert ist, und Kasachstan. Das sind so
die, in Kasachstan?
Das weiß ich auch nicht. Science Fiction, weißt du? Ja, also klar, ne, aus heutiger Perspektive, dass Indien und China, dass das irgendwie sehr bevölkerungsreiche Länder sind und so, das passt auch, aber irgendwie muss in dieser Geschichtslinie, in der das alles spielt, in Kasachstan ein massiver Bevölkerungsboom entstanden sein. Die haben da auf jeden Fall auch ein Riesenproblem. So, und aus diesem Grund, also die Erde ist einfach zu voll, muss man im Prinzip anfangen, das Weltall zu bevölkern. Und das ist echt ein Zwang. Also das ist eine Überlebensfrage für die Menschheit. Kriegen wir quasi diese großen Mengen an Chinesen, Indern und Kasachen ins Weltall? Das ist auch wirklich eine wichtige Angelegenheit. Und das ist, es ist also tatsächlich so, von denen müssen welche, die gehen alle durchaus freiwillig, aber die müssten auch. Mhm. Und das heißt andererseits, dass eigentlich niemand, der aus irgendeiner anderen Gegend der Erde kommt, auch Kolonist werden kann. Mhm. So. Gerade die Amerikaner zum Beispiel, die wirklich viel Platz haben, so für ihre Bevölkerung, die dürfen einfach nicht. Da gibt es an einer Stelle gibt's so ein ganz komisches Gespräch zwischen ihm und einem anderen, der irgendwie sagt, das ist eine totale Sauerei. Ne? Hallo, wir haben den Krieg gewonnen und die dürfen ins Weltall und wir hängen hier rum. Ne? Also so eine ganz seltsame Situation, die da entstanden ist. Also zumindest aus Sicht von diesem leicht faschistischen Amerikaner, der das da alles äußert. So, also auf jeden Fall Kolonien, jede Menge. Und es ist so, dass da draußen noch ein paar Alienrassen unterwegs sind, die auch gerne kolonisieren. Und es herrscht Krieg da draußen. Es wird eine ganze Menge Krieg geführt, vor allem um diese Planeten, die man da irgendwie einigermaßen besiedeln kann. Und da braucht es Soldaten für.
Sind das, wenn ich nochmal zwischenfragen darf, das in der Regel denn unbewohnte Planeten?
Ich würde sagen, in der Mehrheit ja, wobei unbewohnt ja immer so eine Sache ist. Also es gibt in dieser Geschichte eine Menge Planeten, die quasi kein intelligentes Leben haben, aber irgendwie eine umfangreiche Flora, Fauna etc. Und wenn man dann da irgendwann gesiedelt hat, stellt man auf einmal fest, ach guck an, hier diese netten kleinen Eidechsen, die hier durch die Gegend flitzen, das ist intelligentes Leben, aber deswegen gehen wir doch jetzt nicht wieder. Und wenn die jetzt anfangen, irgendwie Krieg gegen uns zu führen oder uns hier loswerden wollen, dann wird das halt eine gewaltsame Auseinandersetzung. Aber das geht durchaus auch mal schief. Also es gibt eine Geschichte, die ist total abgefahren, wo auf irgendeinem Planeten sie irgendwann im Nachhinein festgestellt hat, dass da so eine Art intelligente Schimmelpilzkultur existiert, die halt ja im Prinzip durch massiven Pilzbefall der Behausungen der Siedler dort halt die gesamte Kolonie ausgerottet haben. Und wo man aber erst so im Nachhinein bemerkt, hoppla, guck mal, das ist eine koordinierte Attacke von Schimmelpilzen gewesen. Und so. Und also, ja. Jedenfalls das soziale Setting, in dem das Ganze abläuft, sieht folgendermaßen aus. Es gibt also eben die Erde, relativ isoliert, die schippen in rauen Mengen Inder, Chinesen und Kasachen ins Weltall. Da draußen ist Krieg, diese Kolonien müssen erkämpft und verteidigt werden und so weiter. Und die Kolonisten selber werden zum Kolonisieren gebraucht. Man kann die also jetzt nicht auch noch zum Kriegsdienst heranziehen. Und da kommen jetzt die Bewohner der anderen Länder ins Spiel. Die CDF, die Colonial Defense Forces, was also die Armee der Kolonien ist, wirbt Rekruten an, aus all den anderen Ländern. Das ist also quasi die Chance, doch ins Weltall zu kommen. Das würde vermutlich trotz allem nicht so wirklich viele Leute machen, aber es gibt ein interessantes Detail und das erklärt auch den englischen Titel des Buches Old Man's War. Die CDF rekrutiert nur Leute ab 70. Du kannst dich da mit 60 einschreiben, oder du musst dich da mit 60 einschreiben, wenn du Interesse hast und dann wirst du dann quasi mit 70. Kannst du dann überlegen, ob du es jetzt tatsächlich machst oder nicht. Das ist dann immer noch deine Entscheidung. Und wenn du dich dann einziehen lässt, dann ja, wirst du von der Erde quasi entfernt, brichst alle Zelte hinter dir ab, wirst rechtlich für tot erklärt, so wie das jetzt eben bei John Perry alles passiert. Und ja, wirst dann bei den Colonial Defense Forces zur Armee eingezogen. Für einen Zeitraum von, ich glaube, 2 Jahren ist die Dienstzeit, die aber, wenn nötig, bis auf bis zu 10 Jahren verlängert werden kann, einseitig von der CDF. Also wenn die sagen, hier, wir brauchen gerade jeden Mann, dann können die dich bis zu 10 Jahren im Dienst behalten. Und eigentlich ist so ziemlich jedem klar, jetzt gerade, wo hier ernsthaft Krieg tobt, ist die Dienstzeit 10 Jahre.
Moment, habe ich jetzt zwischendurch nicht aufgepasst oder was will man denn mit einem Haufen 70-Jähriger im Krieg?
Genau, das ist der Knackpunkt.
Okay.
So, und die Frage, die man sich ja stellt, was will die CDF denn bitte mit einem Haufen 70-Jähriger? So, also genau die Frage, die du da
Also,
gestellt hast.
beziehungsweise 80-Jähriger, wenn sie 10 Jahre im Dienst sind.
Naja gut, genau, wenn sie dann 80 sind, werden sie dann ja wieder, oder können sie dann ja ihren Dienst wiederum beenden. Aber trotz allem fragt man sich, Moment mal, die kämpfen da irgendwie im Weltall mit irgendwelchen Alienrassen und schicken da irgendwie so eine Armee Omis und Opis ins Feld. Das kann doch irgendwie nicht hinhauen. Und dementsprechend gehen eigentlich alle davon aus, dass die CDF eine Technologie hat, wie sie Menschen wieder jung machen kann. Die CDF sagt da nichts zu. Also die dementieren das weder noch bestätigen sie das Ganze. Die sagen einfach nur so und so ist das. Wir rekrutieren 70-Jährige und fertig. Und ja, und eigentlich gehen alle davon aus, irgendeine Technologie müssen die haben. Überhaupt ist allen auf der Erde klar, dass die CDF über Technologie verfügt, die auf der Erde nicht verfügbar ist. Die sich offensichtlich durch diesen Austausch und Handel und auch Krieg mit Alienrassen ergeben haben muss. Also, dass die dort mit außerirdischer Technologie konfrontiert worden sind, die eben diese technologische Entwicklung der Kolonien selbst massiv vorangetrieben hat. Und die Erde ist da isoliert, wie sie ist, nicht im Entferntesten hinterher. Und die Kolonisten haben auch kein Interesse daran, da irgendwas quasi an Technologie wieder weiterzugeben. Weil wozu? Die sagen unterm Strich, wir schützen euch ja auch und dann braucht ihr diese ganze Technologie nicht.
Ich bin jetzt natürlich hellhörig geworden, weil du gesagt hast, alle gehen davon aus, dass die CDF Möglichkeiten verfügt, Leute zu verjüngen. Und ist diese Geschichte mit dem technologischen Vorsprung, den die CDF hat, auch eine, alle gehen davon aus, dass das so ist?
Im Prinzip ja, also so richtig viel gibt es da nicht, aber es gibt schon so ein paar Sachen, die man von der Erde beobachten kann, wo klar ist, dass da werden wir als Erde nicht in der Lage zu sowas zu bauen.
Okay.
Also zum Beispiel transportiert die CDF ihre Rekruten in so einem Orbitalfahrstuhl gewissermaßen. Also ne, das ist keine Rakete, die da ins Weltall schießen, sondern die haben so eine Art Weltraumstation, die im Orbit hängt und von der so, ja, im Prinzip so Kabel durch die Atmosphäre durch bis runter auf die Oberfläche reichen und wo man dann in so großen Kabinen wie Aufzüge im Prinzip dann also man kann sich das wie so Seilbahnkabinen vorstellen, die dann aber halt vertikal nach oben gezogen werden. Und das ist eine Technologie, wo zu dem Zeitpunkt quasi auf der Erde ungefähr nachvollzogen werden kann, was man theoretisch alles machen müsste, um sowas zu bauen. Und mit dem Stand der Physik auf der Erde würde ich alle sagen, das geht nicht. Das kann man so nicht bauen. Und die haben das Ding da aber stehen. Also so eine Sorte von technologischer Differenz ist da. Und auch wenn die das jetzt alles nur vermuten, aber am Beispiel dieses Dings sehen sie, okay, die Kolonien sind in der Lage, hier mal kurz irgendwie ein Stück Technologie hinzustellen, wo wir nicht im Entferntesten wissen, wie die das machen. Und daher liegt diese Vermutung, dass die technisch gesehen einfach sehr viel weiter sind als die alte Erde, ist eigentlich relativ klar.
Es liegt zumindest nahe.
Genau, also es ist Evidenz vorhanden, will ich mal sagen. So, also John Perry hat also gerade seinen 70. meldet sich da irgendwie bei diesem Büro, wo er sich dann da letztendlich melden muss. Als er und seine Frau 60 waren, haben die sich da auch gemeinsam gemeldet. Und ja, jetzt wird er also eingezogen und wird dann da hochtransportiert zu dieser Station. Da trifft er noch ein paar andere Leute, die eben auch sich jetzt gerade zum Dienst gemeldet haben. Also sprich, da ist halt so eine Truppe Rentner gewissermaßen, die da jetzt in diesem Orbitalfahrstuhl, Beanstalk heißt das Ding übrigens, also Bohnenstrauch, kann man sagen. Also es ist so eine Anspielung auf das Märchen von Hans im Glück, wo dann ja auch so ein großer Bohnenstrauch bis in den Himmel hoch wächst. Daran ist das eine Anspielung mit diesem Beanstalk. Ja, und da ist er dann irgendwie mit lauter Rentnern, die auch gerade ihren Dienst da aufnehmen und wird da hoch in diese Station gefahren. Und die werden da, kann man sagen, in so fast Teenager-mäßig kommen die sich da vor, weil sie erstmal relativ wenig zu tun haben. Sie werden halt fürstlich bewirtet, kriegen echt die leckersten Sachen zu essen. Er freundet sich da mit so ein paar Leuten an und einer davon ist Mediziner und sagt, boah, das ist unglaublich, was die uns hier zu essen geben. Da ist das Herzinfarktrisiko vorprogrammiert und so. Und also er ist sich jetzt sehr sicher, dass die Technologie haben, um uns wieder jung zu machen, weil sonst würden die uns nicht so Zeug zu essen geben. Und dann kriegen sie so eine Infoveranstaltung gewissermaßen, wo es dann auch heißt, so hier jetzt in den nächsten Tagen gibt es irgendwie so ein paar Untersuchungen und dann kriegen sie irgendwie weitere Informationen. Die Untersuchung sieht so aus, dass jedem von ihnen so eine Art Gehirnscanner eingepflanzt wird. Das wird ein bisschen aufwendiger beschrieben, aber unterm Strich kann man sich so vorstellen, das ist also so ein Gerät, was die Nervenbahnen scannt und beobachtet und halt quasi in Echtzeit mitkriegt, wie du reagierst, wenn du in bestimmten Situationen bist und wie du Informationen verarbeitest und so weiter. Und dann werden sie so über die Tage hinweg in so Tests reingesteckt. Und da fühlen sie sich eigentlich alle verarscht, weil das alles so triviale Aufgaben sind. Also sowohl geistig müssen sie so ganz banale, so Kinderaufgaben gewissermaßen lösen.
So Bauklötze in die Löcher, die gleiche Form haben, stecken, so trivial oder ein bisschen?
Ich würde mal sagen, es ist so eine gewisse Spannbreite, also es sind Aufgaben dabei, die so trivial sind, dann aber auch durchaus so, ne, Addition und Multiplikation ist schon auch mit drin, aber es ist halt alles nichts, was einen irgendwie fordern würde. Und auch die körperlichen Tests, die da irgendwie mit drin sind, sind halt eher so Sachen mit, hier fangen sie mal den Ball. Weißt du? Also es ist, also sie haben alle den Eindruck, die verarschen uns hier doch. Das kann doch irgendwie nicht angehen. Und dann sind aber noch so ein paar Tests drin, die so ein bisschen psycho sind. Also zum Beispiel gibt es einen Test, er kommt dann in so einen Raum, in dem nicht wie sonst immer irgend so ein Offizier in Uniform sitzt, sondern da sitzt eine sehr attraktive Frau in den besten Jahren, will ich mal sagen, splitterfasernackt und stellt ihm Fragen zu seinem dritten Kindergeburtstag, die er dann erzählen muss. Und dann gibt es noch eine andere Situation, wo er von seinem Gesprächspartner, ist dann wiederum so ein Offizier, gezielt wütend gemacht wird. Ja, also der provoziert ihn bis aufs Messer und so weiter. Und sie sind halt alle am Überlegen, was es damit wohl, was das wohl sein könnte und was das soll. Stellt sich im Nachhinein raus, das Ganze ist folgendermaßen, die verjüngen nicht wirklich die Leute, sondern die haben, als die Leute 60 waren und sich ursprünglich gemeldet haben, haben die von denen eine DNA-Probe genommen und haben einen Klon von diesem Körper angefertigt, der aber genetisch noch verändert und ja, aufgebohrt wurde, kann man sagen. Also so zu so geklonten Supersoldaten, kann man sagen. Mhm. Und dann klonen die dir einen neuen Körper und das braucht dann halt 10 Jahre, bis der so weit ist. Also trotz so beschleunigten Wachstums ist dann halt nach 10 Jahren dieser Körper fertig. Und dann haben die sozusagen eine Technologie, wie sie dein Bewusstsein in diesen anderen Körpern transportieren können. Und dann lassen sie im Prinzip deinen Körper, mit dem du geboren bist, den lassen sie einfach sterben. Und transferieren dein Bewusstsein in diesen neuen Körper. Mhm. Und damit das funktioniert, muss dein Gehirn gewissermaßen oder die Nervenbahnen in deinem Gehirn, die müssen einigermaßen vorstrukturiert werden, um mit deiner Persönlichkeit überhaupt klarzukommen. Und das heißt, sie müssen so die basalen Funktionen, die grundlegenden basalen Fähigkeiten, die du so hast, die müssen sie schon mal im Vorfeld anlegen. Mhm. Und deswegen ist dieses ganze banale Test, diese ganze banale Testbatterie und emotionale Testbatterie da installiert. Damit checken die gewissermaßen die Grundfunktionen deines Gehirns und ja, und bereiten quasi das Gehirn von deinem neuen Körper schon mal drauf vor, dass also so die groben Nervenbahnen schon mal stimmen, sodass bei dem eigentlichen Bewusstseinstransfer dann nur noch die Details gewissermaßen eingestellt werden müssen.
Also die grobe Infrastruktur ist schon mal da und da muss dann sozusagen nur noch das konkrete Bewusstsein rein implementiert werden.
Genau. Also ich als jemand, der jetzt ja von Berufswegen in diesen neurologischen Geschichten so ein bisschen drinsteckt, ich stelle mir das so vor, also wenn man quasi sagt, wir haben einmal ein identisches Gehirn oder zwei identische Gehirne, dann ist ja quasi das, was trotz allem den Unterschied ausmacht, die Erfahrung, die ein Mensch macht, die sorgt dafür, dass bestimmte Verbindungen zwischen bestimmten Nervenzellen stärker werden und andere Verbindungen werden obsolet letztendlich. Mhm. Und aus diesem Zusammenspiel, wie genau ist welche Nervenzelle mit welcher anderen vernetzt, ergibt sich sozusagen die Funktionalität des Gehirns und da sind auch die Erinnerungen abgespeichert. Und letztendlich, wenn man davon ausgeht, dass alles, was eine menschliche Persönlichkeit ausmacht, irgendwie in diesem Netzwerk aus Milliarden von Gehirnzellen irgendwie abgebildet ist, dann läuft das über diese Frage, welche Nervenzelle ist mit welcher anderen verbunden. Und dieser Bewusstseinstransfer muss eigentlich so ablaufen, dass die sich quasi das Urgehirn angucken und sagen, okay, da ist zwischen Nervenzelle Nummer 1 und Nerven Nummer 2 eine Verbindung mit diesem und jenem Synapsengewicht. Und das machen wir jetzt also bei dem nächsten Gehirn auch und kopieren diese Daten gewissermaßen 1:1 darüber. Und damit dieser Vorgang, der ist halt für den Menschen, dem das passiert, sehr unangenehm, will ich nicht sagen, aber der ist verstörend, kann man sagen. Und das heißt, die versuchen, den so kurz wie möglich zu halten. Und deswegen nehmen sie alles, was so grobe Nervenverbindungen sind und so weiter, was man irgendwie hinkriegt, ohne tatsächlich eine Kopie dieses Bewusstseins anzulegen. Das machen sie halt schon mal vorher, sodass dann tatsächlich nur noch dieses Feintuning passieren muss und dass eben dieser Transferprozess einigermaßen kurz abläuft. Ist trotzdem eine sehr abgefahrene Szene, weil die kriegt man ja von einem Ich-Erzähler erzählt, der dann halt darüber berichtet. Also für einen kurzen Moment ist er halt zweimal da. Ja, also existiert er zweimal und dieses Bewusstsein ist zweimal vorhanden und es ist aber durch diese Maschine gewissermaßen telepathisch miteinander verknüpft. Und man kann sich fast vorstellen, wie es ist so ein Geist, der halt zwei Körper hat und zweimal einen kompletten Satz Sinnesorgane. Und er dreht fast durch, weil er halt diesen Arzt, der das alles vornimmt, den sieht er halt sowohl von vorne als auch von hinten, weil der zwischen diesen beiden Körpern steht und so. Und das ist total cool beschrieben. Also man hat, also es kommt sehr authentisch rüber. Also ich kann mir vorstellen, wenn es so eine Technologie gäbe, jawohl, so ungefähr wird sich das anfühlen. Also es ist wirklich, wirklich gut gemacht.
Ja, oder sich selber plötzlich von außen zu sehen, muss ja auch total merkwürdig sein.
Genau, und vor allem sieht er sich zweimal von außen.
Ja.
Ja. Dieser Körper, in den er da reintransferiert wird, der ist ja so Mitte 20, also so voll ausgewachsen und in der Blüte seiner Jahre, so ungefähr. Und in allerbester Form. Also er sagt selber, wow, so fit war ich nie. Wie ich da aussehe. Also es sieht aus, als hätte der Junge sein ganzes Leben nichts anderes als Sport gemacht. Obendrein hat dieser Körper grüne Haut. Die haben diesen geklonten Körpern so Chlorophyll in die Haut gepackt. Die sind also in der Lage, so ein Stück weit Photosynthese zu betreiben, was die Notwendigkeit für so Versorgung mit Nahrungsmitteln dann auf dem Schlachtfeld minimiert, weil die halt doch von Licht einen gewissen Teil ihrer Nahrung decken können. Katzenaugen hat er, also ob das tatsächlich Katzen-DNA ist, die damit eingebaut worden ist, oder ob das von irgendwelchen Aliens stammt, das erfährt man nicht. Da spekulieren die relativ viel drüber. Aber die Augen sind auf jeden Fall auch so schlitzförmig und sind in der Lage, wirklich in fast absoluter Dunkelheit, also mit so ein bisschen Restlicht, sind die in der Lage, wunderbar zu sehen. Ja. Auf jeden Fall wird er dann da transferiert. Das passiert übrigens allen Rekruten. Also die machen quasi die komplette Station. Die ist einmal randvoll mit irgendwie ein paar hundert Leuten und die ziehen die an dem Tag alle komplett hintereinander durch. Die werden da quasi wie im Fließband, wird da dieser Bewusstseintransfer vorgenommen. Was das Zeug hält, geht richtig ab. Er ist irgendwie relativ früh morgens dran und wird dann erstmal in sein Quartier verfrachtet. Normalerweise sind das immer so Zweierquartiere. Sein Zellenkumpane, der stirbt noch an einem Herzinfarkt, kurz bevor dieser Körpertransfer läuft. Also, das ist quasi so einer der alten Herrschaften,
Die es dann doch nicht schaffen.
die es dann gerade doch nicht packen. Dadurch hat er eine Einzelzelle gewissermaßen für sich zur Verfügung. Das ermöglicht dann auch die nächste Szene, die dann kommt, weil eine Dame von dieser Rentnertruppe, mit der er sich da zusammengetan hat, von dieser Clique, die sich da gebildet hat, die nennen sich die Old Farts, also die alten Fürze. Eine von denen klingelt dann gewissermaßen an seiner Tür und dann haben die erstmal wilden Sex und sind total begeistert von ihren Körpern, gewissermaßen. So, guck mal, wie jung und frisch und sexy wir sind. Das ist ja toll. Und er ist auch total begeistert. So, ich habe völlig vergessen, wie oft man so als junger Mann kann, geschweige denn will. Und so. Also, das ist dann ein bisschen lustig, weil die dann, ja, kann man sagen, fast teenagermäßig abgehen. Es wird dann wiederum ordentlich gefeiert. Es gibt dann die nächste Veranstaltung, nächste Infoveranstaltung, wo dann wiederum so ein Offizier da vorne steht, der dann sagt: So, wir machen uns jetzt quasi auf den Weg zu den Lagern, wo sie ausgebildet werden. Das wird eine Woche Reisezeit dauern. Und in der Zeit möchte ich, dass sie Spaß haben. Es ist wichtig, dass sie sich mit ihren neuen Körpern zurechtfinden. Und das heißt, in dieser Woche machen Sie einfach, worauf Sie Bock haben. Aber benutzen Sie Ihren Körper dabei. Haben Sie einfach Spaß, damit Sie in dem Moment, wo es ernst wird, sich einigermaßen zurechtfinden in diesem neuen Körper. So, der kann mehr, als Sie gewohnt sind. Und selbst wenn es Ihr ursprünglich alter Körper wäre, dann wäre es für sie ungewohnt, auf einmal nach so vielen Jahren wieder einen voll funktionstüchtigen Körper zu haben. Das dauert tatsächlich übrigens bei ein paar eine Weile. Also einer, der geht irgendwie nach 2, 3 Tagen immer noch so einigermaßen gebückt, weil er das einfach gewohnt war, dass so die Arthritis ihn zwingt, gebückt zu laufen und dass er das nicht mehr muss. Das dauert einen Moment, bis das bei ihm ankommt. Also so eine Sorte von Ding ist das. Ja, und dann haben die irgendwie eine Woche Zeit, den sie eigentlich im Wesentlichen mit so Sachen wie vor allem Vögeln und dann so.
Da kann man seinen Körper aber auch fantastisch kennenlernen bei,
Ja, genau. Also die sagen so, die haben gesagt, wir sollen Spaß haben und unseren Körper verwenden. So, hi, los geht's. Und also er beschreibt das auch sehr witzig, wie auf diesem Raumschiff in der Woche es kaum irgendwie möglich ist, um irgendeine Ecke zu biegen, ohne dass da irgendwie gerade zwei grünhäutige Rekruten miteinander am Hühnern sind. Es gab also sehr, sehr wenig Plätze, wo man da irgendwie voll sicher war. Das ging auch ziemlich promiskuitiv zu. Also auch unter den alten Fürzen wird da relativ viel quer verhandelt. Da gibt es noch so ein schönes Arrangement. Einer von denen ist schwul. Und wie war denn das? Genau, und eine von den Damen steht aber auf ihn. Und einer von den Herren steht auf die Dame, auf die wiederum der Schwule steht. Und dann arrangieren sie sich da irgendwie zu dritt. Also mit irgend so, okay, komm, das
kriegen wir hinverhandelt.
Genau, irgendwie kriegen wir das hier schon geregelt. Und ja. Und ansonsten machen die halt so Sachen wie irgendwie hüpfen, springen, tanzen und stellen fest, boah, das ist irre, was diese Körper können. Ne? Also mal irgendwie so im Vollsprint irgendwie eine Wand hochrennen und dann irgendwie einen 5-Meter-Sprung veranstalten und all solche Dinge. Also es sind wirklich Hochleistungsgerätschaften, diese Körper. Obendrein haben sie alle einen Computer im Gehirn eingepflanzt. Ein sogenannter Brain Pal, der auch so ein direktes Gehirn-Interface hat. Solange man ungewohnt ist, mit diesem Ding umzugehen, würde ich sagen, muss man den noch mit Sprache steuern. Über die Zeit hinweg lernt dieser Computer gewissermaßen deine Gehirnwellen zu lesen, sodass es nicht mehr nötig ist, das sprachlich auszudrücken. An irgendeiner Stelle geht John Perry tatsächlich so, dass, wie soll ich sagen, dass er sagt, ich muss den Gedanken gar nicht mehr zu Ende denken. So, und der Brainpal weiß schon, was er ihm als nächstes als Kommando geben würde.
Naja, wahrscheinlich so ähnlich wie also ne, ich muss ja durchaus noch ein Mein Hirn muss ja einen Befehl aussenden, um meinen Arm zu heben, aber ich muss ja nicht, weißt du, nicht den Gedanken verbalisieren, hebe den linken Arm.
Genau. Genau, also so ungefähr ist das und schon bevor das soweit ist, reagiert dann halt dieser Brain Pal. Das ist übrigens total lustig. Also die kriegen alle eine Broschüre, so eine Art Gebrauchsanweisung für ihren neuen Computer. Die ist auch in so völlig überkandidelten Marketing-Sprech ausgestattet. Also der Titel dieser Broschüre ist The New You, an Introduction to Your New Body for Recruits of the Colonial Defense Forces. Weißt du, so ist, ja, Your New Body, a Better Body. So. Also es ist alles so, man fühlt sich an so amerikanische Shopping-Kanäle erinnert, würde ich mal sagen. Und es sind halt lauter, also an jedem zweiten Wort steht irgendwie in hochgestellt TM dran. Also zum Beispiel haben die kein Blut mehr, sondern Smart Blood TM, was im Prinzip so eine Nährflüssigkeit mit so Nanorobotern ist, die letztendlich alle Aufgaben übernimmt, die dein Blut sonst übernimmt, aber die halt sehr viel mehr Sauerstoff transportieren können, die sehr viel besser geschützt sind gegen Krankheitserreger und so weiter und die zum Beispiel relativ schnell sorgt die dafür, dass du nicht verbluten kannst, weil die halt einfach viel schneller gerinnt und so. Also solche Sachen. Und das ist halt, ja, also es ist wirklich sehr lustig zu lesen, weil er wirklich diese komplette Gebrauchsanweisung in Volltext da einmal abbildet und du schmeißt dich halt weg. Das klingt halt wirklich wie so ein großer, großer Sales-Pitch mit, ja, also wie halt so eine Verkaufsbroschüre. Wirklich lustig. Ja, und zu guter Letzt kommt dann eben noch dieser Brainpal an den Start, den er dann irgendwie anstellt. Der ist so eingestellt, dass bei männlichen Rekruten ist diese Stimme des Brainpals erstmal männlich. Und bei weiblichen Rekruten ist der Brainpal weiblich. Und dann muss man den halt erstmal kalibrieren. Der stellt einem halt so ein paar Fragen. Dann muss man irgendwie mit Yes und No antworten. Und dann stellt er sich irgendwie auf die eigene Stimme ein. Und so weiter und so weiter. Und da habe ich mich auch wirklich sehr weggeschmissen, weil da so, ja, ich darf ich diese Szene einmal kurz vorlesen? Die ist
ich bitte
nicht,
darum.
Die ist nicht lang, aber sie ist auf Englisch. Ich habe das leider nicht auf Deutsch vorliegen, aber ich glaube, ihr werdet es so oder so verstehen. Also es geht dann darum, dass jetzt, nachdem die grobe Kalibrierung gemacht wird, geht es jetzt noch um die Personalisierung von Your Brain Pal, TM. Would you like to personalize your brain pal now? Yes, I said. Many brain pal users find it useful to give their brain pal a name other than brain pal. Would you like to name your brain pal at this time? Yes, I said. Please speak the name you would like to give your brain pal. Asshole, I said. You have selected asshole, the brain pal wrote, and to its credit, it spelled the word correctly. Be aware that many recruits have selected this name for their brain pal. Would you like to choose a different name? Und so weiter. Also die, er wird dann noch aufgefordert, so eine Aktivierungsphrase zu verwenden. Der schlägt dann vor, Activate Asshole zu nehmen, und er sagt dann, nee, nimm lieber Hey Asshole und so weiter. Und es stellt sich später raus, dass tatsächlich alle Rekruten irgendein Schimpfwort verwendet haben. Also als er dann später dann mit seiner Kollegin da Sex hat, liegen sie dann irgendwie hinterher rum und wundern sich dann, wie viel Uhr es wohl ist. Und relativ aus dem Nichts sagt dann irgendwie seine Kollegin, yo, bitch, what's the time? Und ja, also so eine Sorte von Gags baut er da relativ viele ein. Das macht sehr viel Spaß, was der John Scalzi da schreibt. Ja, dann ist irgendwie relativ schnell der ganze Spaß vorbei und sie landen dann in so Trainingscamp. Dabei werden die Old Farts auch aufgesplittet, also er und Alan, das ist der Schwule, von dem ich vorhin gesprochen habe, die landen in einem Camp und alle anderen werden eben anderen Gruppen zugeordnet, was sie am Anfang sehr betrübt, aber sie stellen dann irgendwie fest, dass sie über diese Brainpal-Geschichten so eine Art Gruppenchat miteinander machen können, der dann zwar, solange sie in verschiedenen Sternsystemen sind, zeitverzögert passiert, ne, weil so über Lichtjahre Entfernung ist es irgendwie schwer, in Echtzeit zu kommunizieren. Aber man kann sich zumindest so das Brainpal-Äquivalent von einer E-Mail oder einer SMS oder sowas schicken.
Und so wie Twitter, oder?
Ja, nee, es ist schon eher so für einen geschlossenen Benutzerkreis. Mhm. Also eher so eine WhatsApp-Gruppennachricht. Oder, mhm, oder wie bei App.net so ein privater Petter-Raum oder so. Ja. Auf jeden Fall geht's dann los. Da wird's dann auf einmal sehr wie Starship Troopers, muss ich sagen. Also überhaupt ist das Buch von seiner Grundstimmung recht ähnlich wie Starship Troopers. Der John Scalzi sagt auch, dass Robert Heinlein, der das geschrieben hat, seine größte Inspiration ist, so sein großes Vorbild ist. Und da hat man erstmal das Gefühl, Moment mal, das kennst du doch alles hier, weil doch viel so von ihrer vom grundlegenden Aufbau her sich wiederholt. Ne? So mit irgendeinem Drill Sergeant, der da irgendwie erstmal die Leute anschreit und fertig macht und so, und dann irgendwie diverse Trainingssituationen, bevor es dann irgendwie raus in den Krieg geht. Was ganz cool ist aber hier an dieser Geschichte ist, dass er das immer mal wieder so, also der Autor John Scalzi bricht das immer mal wieder ironisch. Also zum Beispiel ist der Drill Sergeant, da macht er was, das nennt sich bei den TV-Tropes Lampshading, nämlich quasi dem Leser darauf hinweisen, was mache ich da. Genau das passiert hier auch, dass also der Drill Sergeant sagt, ja, ihr glaubt wohl, ich schrei euch hier jetzt nur an, weil Drill Sergeants in Filmen und in Büchern und so weiter nur mal ihre Rekruten anschreien. Bei mir ist das anders, ich hasse euch wirklich. Ja, also so eine Sorte von Spielchen macht er da immer wieder, und das ist irgendwie ganz cool, weil einerseits verwendet er natürlich genau dieselben erzählerischen Elemente wie sonst auch, aber irgendwie dadurch, dass er das so fast ironisch bricht, wird es wieder authentischer. Das ist irgendwie ganz cool. Ja. So, jetzt kann man die Handlung so ein bisschen raffen, weil jetzt so dieser Teil, der ungefähr erklärt, wie dieses soziale Setting gebaut ist und was da jetzt passiert ist, einigermaßen vorbei ist. Eine Sache muss ich doch noch bringen. Und zwar gibt's noch so eine Infoveranstaltung für die Rekruten alle, bevor die dann verteilt werden auf ihre Lager, wo so ein Offizier dann sagt, so, und vielleicht habt ihr alle den Eindruck, naja, aber müsste man nicht irgendwie in so einem unendlichen Universum irgendwie alle in Frieden miteinander leben können und müsste es nicht genug Planeten und Sternensysteme geben für all die außerirdischen Rassen und uns? Und wären nicht mal diplomatische Lösungen angesagt, als immer nur eine kriegerische Lösung zu suchen, etc. Und fängt dann an, so eine Argumentation aufzubauen, die unterm Strich ungefähr so aussieht, naja, um uns rum kolonisieren alle, und wenn die den Ring um uns rum geschlossen haben, dann sind wir im Prinzip so in unsere Ecke des Universums eingeschlossen. Und wir brauchen aber Raum zum Expandieren und deshalb müssen wir expandieren. So. Deswegen müssen wir schneller sein als die anderen und so weiter. Und macht im Prinzip auch keinerlei Hehl daraus, dass es durchaus nicht nur so ist, dass sie gewissermaßen unschuldige Kolonisten vor bösen Aliens beschützen, sondern dass es auch durchaus mal so sein wird, dass sie als eine Invasionstruppe eine Kolonie eines befeindeten Alien-Volkes irgendwie überfallen und da alle entweder versuchen zum Gehen zu bewegen und die nicht freiwillig gehen wollen, dann entweder mit Gewalt entfernen und die, bei denen das auch nicht geht, die dann halt umzubringen. Mhm. So. Da macht er irgendwie relativ wenig Federlesens mit und das Ganze ist aber in so einer Art Propagandablase aufgebaut, wo das irgendwie als, naja, ist nun mal halt notwendig für das Überleben der Menschheit. So wird das immer alles begründet. Und weiter macht dann noch in dieser Veranstaltung klar, so Leute, und ihr müsst irgendwie, ihr seid alle über 70, ihr glaubt, ihr habt schon alles gesehen, was es im Leben zu sehen gibt. Aber glaubt mir, das Universum sieht völlig anders aus als in eurem schönen kleinen Häuflein Erde, in dem ihr da euer Leben verbracht habt. Und demonstriert das zum Beispiel an so einem Teil, der zeigt irgendwie Fotos von zwei verschiedenen Alien-Rassen. Eins ist so eine Rasse, das ist so ein schleimiges, schwarzes Riesenskarabäenkäfermonster, könnte man es so beschreiben, mit so scharfen Krallen und Schleim und also wirklich alles, was man so abstoßend finden kann. Und das andere ist so ein, ja, so eine Mischung aus Koala-Bär und Hase. Ungefähr. So. Also so ein ganz knuffiges, befälltes Vieh, was irgendwie so ein bisschen unschuldig und naiv aussieht und leicht lustig in die Kamera guckt und aber aufrecht steht und so ein bisschen menschenähnlich aussieht. So, aber halt so eine knuffige Kuscheltier-Variante von einem Humanoiden. Und ja, das war dann so. Und jetzt ist die Frage, wie reagiert ihr, wenn ihr auf so einen Alien trefft oder auf das andere? Und es ist halt tatsächlich so, dass diese schwarzen käferartigen Monster, das ist eine unheimlich weit entwickelte, philosophisch ganz hochstehende, pazifistische Rasse, die der größte Fan der Menschheit im Universum sind. Ja, also die sind begeistert, ihre Planeten mit der Menschheit zu teilen und mit ihnen so eine Art symbiotische Beziehung einzugehen. Die finden die Menschen super und unterstützen sie bei allem, was sie können und sind ihre engsten Alliierten und sind, also sind einfach echt nette Leute, diese schwarzen Schleimmonster. Die netten Koala-Hasen hingegen, das ist einer der erbittertsten Feinde der Menschheit. Menschenfleisch steht bei denen ganz oben auf der Speisekarte und sind wirklich also sehr aggressive, sehr gefährliche Biester, die einen selbst top ausgerüsteten CDF-Soldaten in Windeseile in kleine Fetzen zerreißen können, auch wenn das irgendwie zumindest auf diesen Fotos nicht so aussieht. Und er zeigt dann ein Video, wo das passiert. Und sagt damit im Prinzip zu den Rekruten, wenn ihr glaubt, ihr wüsstet, wie das Leben spielt, ja, vergesst es alles wieder. Hier draußen funktioniert das alles komplett anders. Und das Wichtigste fürs Überleben ist, dass ihr eure menschlichen Vorannahmen und Vorurteile einmal zur Seite legt. Und eins dieser Vorurteile ist halt, zu glauben, dass man die Regeln von Diplomatie und von militärischen Konflikten, die auf der Erde gelten, jetzt auf diese Geschichte übertragen könnte. So. Und deshalb glaubt uns mal, so wie wir das machen, ist das schon richtig. Mhm. Ne? Und damit versuchen die so diese ganzen Elemente von, ja, müsste man das nicht irgendwie auch friedlich regeln können und so weiter, irgendwie propagandistisch zu unterdrücken. Dann kann man das Ganze jetzt so ein bisschen raffen. John durchläuft da seine Ausbildung, macht das auch ziemlich gut. Da gibt es noch so ein paar Details drin, die ich aber überspringe. Auf jeden Fall macht er das ziemlich gut und irgendwann wird er dann so dann eben als Private in die Infanterie entlassen. Also er wird Infanteriesoldat. Die haben so ein Hightech-Gewehr, was irgendwie über den BrainPal gesteuert wird. Das kann auch, also das ist quasi personalisiert. Da kann nur jemand aus deiner Truppe das Ganze abfeuern. Da gibt es quasi so Zugriffsrechte drauf auf den Computer in dem Gewehr. Und das wird halt genau eingestellt, wer da wie mit feuern kann. Und das läuft halt über diesen BrainPal. Und dieses Gewehr ist so ein bisschen wie in vielen Computerspielen, dass man gewissermaßen eine Sorte von Munition hat und je nachdem, wie soll ich das sagen? Also du kannst damit Granaten abfeuern, du kannst damit so eine Plasmakanone schießen, du kannst damit Strahlen schießen oder halt mit Kugeln. Und du hast aber nicht für jeden einzelnen dieser Modi, den diese Waffe hat, unterschiedliche Munition dabei, sondern du hast eine so eine Art Energiepack, aus denen sich diese Waffe dann halt speist und die entsprechenden Projektile daraus dann erzeugt. So ungefähr. Ist das so nachvollziehbar?
Ja.
Ja, gut. Es werden dann so verschiedene Kriegshandlungen getätigt, wo er immer auch ganz gut klarkommt. Eine ist relativ zentral, da kämpfen sie gegen ein Volk, das sind die sogenannten Khonshu. Die Khonshu sind so, wie soll man die beschreiben? So ein bisschen kann man sie sich vorstellen wie Jabba the Hutt, will ich mal sagen. Also es sind so große, relativ schwerfällig scheinende Wesen, die sich dann aber erstaunlich schnell bewegen können und die zusätzlich zu zwei sehr menschenähnlichen Armen mit Händen und so wie Jabba sie auch hat, haben die noch ein zweites Paar Arme, wo so eine Art Schwerter, dolchartige, also scharfe Gegenstände dran sind, die gewissermaßen die Waffen dieser Kreaturen sind. Die sind obendrein technologisch sehr weit. Vor allem haben sie so eine Schutzschildtechnologie, deren Heimatsystem auch komplett abriegelt. Und die sind sehr auf so bestimmte Rituale und Umgangsformen sind die eingestellt. Also da läuft quasi so das mit der Schlacht, das läuft nach bestimmten Regeln ab. Die singen immer relativ lang, haben so ein relativ langes Ritual am Anfang und sind so lange unter diesem Schutzschild. Da bringt es also auch nichts, die anzugreifen. Mhm. Und ja, im Prinzip ist das so ein Deal von, naja, irgendwie müssen wir mit denen kämpfen, wenn wir also wenn wir uns hier bewegen wollen, zumal die auch echt aggressiv sind, durchaus. Aber wenn du quasi nach deren Regeln gespielt hast und dann eine Schlacht gewonnen hast, dann lassen sie auch quasi den Planeten, um den es dann geht, in Ruhe.
Mhm.
So. Und John Perry macht dann irgendwie was Interessantes. Er stellt dann quasi so den Universalübersetzer, den die haben, an und hört diesen Gesängen zu, die die machen. Und das ist erstaunlich, dass also die Übersetzung ist so ein bisschen unklar, aber es scheint ein religiöser Gesang zu sein. Und da wird von Liebe den anderen Völkern gegenüber gesprochen. Und dass die Khonshu mit ihrem eigenen Blut hier diesen Boden tränken und ihn damit zu heiligem Boden für die Khonshu machen. Und das sorgt dafür, dass alle, die auf diesem Planeten sterben und auch dort geboren werden, dass die in so einen Wiedergeburtszyklus, an den die Khonshu glauben, reinkommen und damit die Chance haben, als Khonshu wiedergeboren zu werden.
Mhm.
Und die glauben halt, dass das so ein, ja, wie soll man sagen, dass das so ein Geschenk an diese niederen Völker ist. Also sie sind der Meinung, dass sie evolutionär gewissermaßen höher stehen als die anderen. Und dass, wenn man mit denen eine Schlacht schlägt, das ist ein Geschenk. Ja. Mhm. Also wenn die da auf so eine Menschenkolonie kommen und dann dort eine Schlacht anfangen, damit schenken die aus ihrer Sicht all den Menschen, die dort leben, die Chance, im nächsten Leben ein sinnvolles Leben leben zu können. So ungefähr.
Und es hat nebenbei den Vorteil, selbst wenn man die Schlacht aus militärischer Perspektive verliert,
mhm,
und das Territorium quasi aufgeben müsste, dass man ja potenziell Khonshu-Territorium draus gemacht hat.
Genau. Also das wäre jetzt wiederum so eine Art Herrschaftsperspektive bei den Khonshu, dass das also quasi so eine ganz sinnvolle Propaganda ist. Aber die scheinen da tatsächlich alle dran zu glauben.
Okay.
Zumindest ist das so ein Eindruck, der sich einem da auftut. Die Khonshu sind auch wirklich geheimnisvoll. So, die haben so ein bisschen was. Hast du mal Babylon 5 geguckt?
Ja.
Ja, okay. Die haben sowas von den Vorlonen. Die sind nur sind sie halt nicht so friedlich wie die Vorlonen.
Die Vorlonen sind diese Typen, diese breiten, großen Typen, die immer schweigend in der Ecke rumstehen, oder?
Genau, die in diesen Anzügen sind und wenn sie rauskommen, sehen sie aus wie Engel.
Mhm, ja.
Genau. Und so ungefähr sind die Khonshu auch. Da steckt viel so japanische Philosophie drin, würde ich sagen. Also diese ganze Ritualhaftigkeit und ist ganz viel so mit Ehre und Höflichkeit und so ist da mit drin. Und es gibt auch so ein, wenn man entehrt worden ist, muss man Selbstmord begehen Aspekt. Also da ist viel so Samurai Ethik ist da drin. So, und also auf jeden Fall so Spuren von dieser ganzen Einstellung, die Khonshu zu dieser Geschichte haben, kriegt John Perry halt mit und fängt an, sich da Gedanken drüber zu machen, spricht da auch mit ein paar anderen drüber und die sagen halt, ja, die CDF hat da auch schon ein paar Mal drüber nachgedacht, aber das scheint also wirklich so eine reine Ritualkiste zu sein. Ne, so ähnlich wie irgendwie Fußballmannschaften vorm Spiel da einmal so einen Kreis bilden und irgendwie zicke-zacke, zicke-zacke, heu, heu, heu machen.
Du bist offensichtlich sehr gut vertraut mit den Ritualen von Fußballmannschaften.
Ja, absolut, absolut null. Genau, und also auf jeden Fall ist die CDF ungefähr genauso vertraut mit dem, was die Khonshu da machen und ist halt der Meinung, das ist einfach so eine Art Aufpeitschungsritual, was die vor der Schlacht machen, aber oder vielleicht auch ein Angstmachritual, um quasi den Gegner so ein bisschen mit diesem ganzen mystischen Kram da zu verunsichern, aber sie glauben nicht wirklich, dass das ein... Also sie glauben nicht, dass die Khonshu das wirklich glauben.
Das ist quasi das Äquivalent eines Kriegstanzes.
Genau, so ungefähr schätzen sie das ein. Aber dass tatsächlich die Schlacht selber irgendeine religiöse Bedeutung für die Khonshu haben könnte, das, da ist die CDF nicht der Meinung, dass das der Fall sei. Mhm. Dann geht die Schlacht los. Es ergibt sich was Neues. Die Khonshu haben jetzt so Personal Shielding Devices, also so ein Personenschutzschild, kann man sagen. Man muss jetzt quasi immer zweimal auf dieselbe Stelle schießen, um so einen Khonshu umzubringen. Das merken die irgendwie relativ schnell und das ist dann aber eben durchaus eine Aufgabe für die Schützen. Und John Perry kommt dann auf so eine Idee, dass er quasi seinen Brainpal so programmieren könnte, dass der bei einem einzigen Schuss quasi automatisch, also bei einem Abdrücken automatisch zweimal feuert und eben dann auch entsprechend an die richtige Stelle. Da braucht er einen Moment, bis er das so kalibriert kriegt, dass das dann auch tatsächlich genauso hinhaut. Und dann klappt das aber prima und dann sendet er gewissermaßen diese Einstellung für das Gewehr über diesen Gruppenchat-Modus, den die dann da alle in ihrem Platoon haben, einmal rum, sodass das dann quasi die gesamte Einheit und dann die gesamte Armee und so macht. Und im Prinzip ist das der Grund, warum sie diese Schlacht an dem Tag gewinnen, weil er da so schnell geschaltet hat, kann man sagen. Also da wird er dann auch das erste Mal befördert und kriegt irgendwie so eine Medaille und so. Das ist irgendwie alles ganz toll. Dann gibt es noch irgendwie diversen anderen Krieg, den wir überspringen können, ist aber alles wirklich spannend gemacht. Also der bringt der Skalzius nochmal fertig. Wie soll ich sagen, Kriegsführung mit Alienrassen zu beschreiben, ohne dass das alles irgendwie humanoide Wesen sind. Ja, also ich habe vorhin schon dieses Beispiel mit diesem Schimmelpilz da besprochen und so. Und er bringt wirklich nochmal verschiedenste Varianten davon, wie unterschiedlich sieht Krieg mit diesen verschiedenen Rassen aus. Und das ist echt cool, muss man sagen. Also da bringt er wirklich eine Menge echter neuer Science Fiction, zumindest für mich, fühlt es sich so an. Die eigentliche Story geht dann so weiter, dass irgendwann sind sie dann in einem Konflikt mit einem Volk namens Ray, heißen die, RRAEY wird das geschrieben. Und die Ray sind den Menschen eigentlich ziemlich ähnlich. Die sehen so ein bisschen anders aus, aber sind so von der Form her menschenähnlich, sind auf einem ähnlichen Technologiestand. Man kann sagen, dass sie den Menschen technologisch so ein bisschen unterlegen sind. Dafür sind es mehr. Ja, und also das ist so eine der Rassen, mit denen die Menschheit gerne mal Krieg führt, weil es gut funktioniert. Also weil, ne, das ist weder ein Gegner, von dem man sich fernhält, weil er zu stark ist, noch ist es ein Gegner, wo man eigentlich nicht wirklich von großen militärischen Operationen sprechen kann, weil man die so vom Platz fegt, sondern das ist ja so einer der Hauptgegner der Menschheit, eben weil sie ungefähr gleich stark sind. Das fand ich schon mal einen ganz spannenden Gedanken, dass das so das Kriterium ist. Und in der ganzen Geschichte, da ist irgendwie die Vorbereitung von so einem relativ großen Einsatz geplant. Und zwar gibt's so eine menschliche Kolonie, die heißt Coral, also Koralle. Und das ist so der Planet, der menschlichen Vorstellung vom Paradies am ähnlichsten ist. Ein wunderbarer Planet, weißt du, so blaue Lagune, kann man sich das so vorstellen, mit wunderbaren Korallenriffen und jede Menge Früchte, die für Menschen wunderbar genießbar sind und gesund sind und so weiter. Ein ganz angenehmes Klima und also es ist so, bei Star Trek gibt es so einen Touristenplaneten, Risa.
An den musste ich auch gerade denken.
Genau, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Also es ist so das, was dem Paradies am nächsten kommt und hat auch so innerhalb der menschlichen Kolonien so einen Sonderstatus. Also die haben ganz wenig von diesen industriellen Pflichten, die irgendwie die anderen Kolonien so bringen müssen. Also die müssen richtig viel von ihren Ernteerträgen und so weiter an die CDF abführen, um den Krieg zu finanzieren. Das ist auf Coral nicht so. Da wohnen auch größtenteils reiche Leute so innerhalb der Kolonien und ja, ist halt so das Nobelviertel. Das Ding ist, dass diese Korallen, die es da gibt, die enthalten irgend so einen Stoff, der für die Ray ein lebensnotwendiger Rohstoff ist. Also so eine Größenordnung wie für uns Erdöl, kann man sagen. Und von den Ray kam dann auch so eine diplomatische Anfrage, ob man denn nicht quasi diese Korallenriffe meinen, wie sagt man denn Mining im Deutschen?
Abbauen?
Abbauen, genau. Ob man diesen Rohstoff da in diesen Korallenriffen nicht abbauen dürfe, quasi in lizenzierter Form, und man würde auch von den Erlösen, die daraus entstehen, oder man würde dafür bezahlen, dass man das darf und so weiter. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass Menschenfleisch für die Ray auch eine Delikatesse ist. Und die CDF sich halt gesagt hat, naja, also selbst wenn wir jetzt nicht der Meinung wären, es ist irgendwie Quatsch, einen potenziellen militärischen Gegner mit seinem wichtigsten Rohstoff zu versorgen, ist es keine gute Idee zu sagen, wir setzen auf einem unserer Kolonie so eine Mining Operation eines Volkes auf, die uns gerne essen möchten. So, das ist irgendwie nicht schlau.
könnte dem Ruf als Paradieskolonie so ein bisschen entgegenwirken.
Ist irgendwie ungeil. Und auf jeden Fall lehnen sie das Ganze halt ab, was dann aber halt dummerweise dazu führt, dass die Ray dann eben eine Großoffensive starten und diese Kolonie erobern und im Prinzip alle Menschen ausrotten, die da leben, und dann halt direkt anfangen, so eine große Mining Operation da hochzuziehen, um dieses Korallenriff da abernten zu können. Und in der Vorbereitung der Gegenoffensive, um Coral wieder zurückzuerobern, sieht John dann in so einer großen Kantine, so eine Art Offiziersmesse, aber eben nicht für die Offiziere. Ich weiß nicht, wie man das da nennt. Also, ja, so ein großer Essenssaal. Da sieht er so eine Gruppe von Soldaten langlaufen, und eine davon, da ist er der festen Überzeugung, das ist seine Frau.
Aha.
Und das macht ihn jetzt ziemlich fertig, weil seine Frau hat es ja schließlich nicht geschafft. Die ist ja gestorben, bevor sie 70 wurde und bevor sie da in die Rekrutengeschichte damit reinkommen konnte und so. Und er ist trotzdem der festen Überzeugung, dass sie das ist. Und geht dann irgendwie hin und spricht sie an und fragt sie, wie sie heißt. Und sie sagt, ja, sie heißt Jane Sagan. Und als er sie reden hört, ist er wirklich fest davon überzeugt und fragt sie dann, ob sie sich an ihn erinnern würde, ob sie ihn erkennen würde und so. Und sie sagt, nee, ich weiß nicht, wer du bist. Und dann sagt er, darf ich dir kurz was via BrainPal schicken? Und dann sagt sie ja, und dann schickt er ihr Hochzeitsfoto. Mhm. Und dann verprügelt sie ihn erstmal. Also sie tritt ihn einmal so quer durch den Raum und schnappt ihn sich dann nochmal, nachdem er da irgendwie völlig zerstört nachdem sie ihn da völlig zerstört von der Wand gekratzt hat, im Prinzip, schnappt sie ihn nochmal am Kragen und sagt, hier, wenn du mir noch einmal zu nahe kommst, ja, und mich auch nur noch einmal anschnackst, dann bringe ich dich um. Und stapft dann irgendwie wütend aus dem Raum. Und dann kommt noch der zugehörige Offizier, der quasi diese Soldatengruppe da befehligt und sagt, hier, damit eins klar ist, Corporal oder welchen Rang er da zu dem Zeitpunkt auch immer hat, wenn sie gefragt werden, was hier heute passiert ist, dann fällt auf keinen Fall das Wort Special Forces. Ist das klar? Und er sagt, ja, okay, ist klar. Und dann rauscht dieser Offizier auch raus. Offensichtlich scheint es sich also bei dieser Soldatentruppe, zu denen diese Jane Sagan gehört, zu den Special Forces von der CDF zu handeln. Und dann fängt er an, da zu recherchieren, beziehungsweise ein Freund von ihm, Harry heißt er, der zieht dann mal los und recherchiert, was es damit auf sich hat. Und ich habe es jetzt chronologisch ein bisschen falsch erzählt, ist aber egal, das ist nicht wichtig. Nur für die, die das Buch gelesen haben. Einmal Entschuldigung, ich habe hier Quatsch erzählt, ist aber nicht wichtig. auf jeden Fall findet dieser Freund dann raus, Gerüchte halber, warum man diese Special Forces auch Ghost Brigades nennt, also Geisterbrigaden. Es scheint so zu sein, dass von den Leuten, die sich mit 60 gemeldet haben und da ihre DNA-Proben abgegeben haben, dass die ja nicht deren Bewusstsein transferieren können, aber deren geklonte Körper haben die ja trotzdem.
Ja.
Und die werden dann quasi in so eine Art, also in dem Moment, wo dein DNA-Spender stirbt, wird dein Körper gewissermaßen einfach aktiviert und direkt in so ein Trainingsprogramm gefahren. Und also deswegen heißen die dann Ghost Brigades, weil das quasi die Klone von toten Menschen sind, die dann ja speziell für den Krieg gezüchtet worden sind. Man kriegt dann auch so ein bisschen die kulturellen Unterschiede mit, also ne, diese Special Forces Soldaten, die sind meistens so irgendwie so 5-6 Jahre alt von der bewussten Erinnerung, die die zur Verfügung haben, von der Zeit, in der die tatsächlich gelebt haben. Und die regulären Soldaten sind ja über 70. Das ist also schon ein Riesenunterschied. Obendrein sind die Special Forces Soldaten mit Brainpal im Kopf geboren worden und sprechen eigentlich nicht mehr miteinander. Also sprechen ist eine Kommunikationsform, die beherrschen die, aber genutzt wird es eigentlich nur, wenn die mit den sogenannten Realborns, also den regulären Rekruten irgendwie Konversation betreiben wollen. Aber die untereinander kommunizieren eigentlich nur über Brainpal und auch nicht mehr in irgendeiner sprachlich strukturierten Form, sondern die schicken sich so einen relativ rohen Bewusstseinsstrom, weißt du? So Eindrücke, Bilder, Emotionen in solchen kurzen Bursts von so Bewusstseinsströmen kommunizieren die miteinander.
Also aus deren Perspektive ist Sprache eine veraltete Kulturtechnik, die man halt noch braucht, weil es Leute gibt, die so kommunizieren, aber eigentlich sind die weiter.
Ja. So kann man es sehen. Also vor allem ist Sprache halt insbesondere für deren Alltag, dieses schnell im Kampf miteinander kommunizieren und agieren müssen und so weiter, ist das halt viel zu langsam für deren eigene Wahrnehmung, sondern dieses schnelle miteinander ein Bewusstsein bilden gewissermaßen. Also die haben dann auch eben so ein Brainpal-Link miteinander offen in ihren Platoons oder in ihren Squads dann eher, in den kleinen Gruppen, und scheinen dann aber quasi fast jeweils zu sehen, was die anderen sehen. Also die sind dann so ganz eng gedanklich miteinander verbunden. So kann man das sich ungefähr vorstellen, als wäre das so eine telepathische Verbindung via BrainPal. Und dementsprechend agieren und operieren die halt gerade dann in so einem Kampfeinsatz ganz anders als die regulären Soldaten. Ja, und es sieht also tatsächlich so aus, dass diese Jane Sagan, die Gene, die DNA von Johns Frau hat. Und ja, und er denkt sich dann, na gut, dann weiß ich das, es scheint also nicht meine Frau zu sein, dann muss ich mich von dem Gedanken wohl verabschieden. Trotzdem komisches Gefühl, dass ihr Körper hier irgendwo rumläuft und sie nicht. Und ja, andererseits dieses Bewusstsein, was da drin steckt, diese Persönlichkeit Jane Sagan, ja irgendwie sowas Ähnliches ist wie Kathy, also so hieß seine Frau, wie sie war. Also das ist ja quasi mit ihren Genen einfach zum Leben erwachen lassen, ohne da mit einer neuen Persönlichkeit das zu überschreiben, aber halt eben mit so einer Situation, du bist ein beschleunigt gewachsener Klon und bist irgendwie jetzt seit 6 Jahren am Leben und hast aber in den 6 Jahren nichts anderes als Krieg erlebt. Und deine ganze Familie ist nur dein Squad und so. also er macht sich dann irgendwie halt Gedanken drüber, wie viel von Cathys Persönlichkeit ist denn irgendwie quasi genetisch vorbedingt und steckt damit auch in dieser Frau. So, da denkt er so ein bisschen drüber nach und wird dann irgendwann nachts von ihr aus dem Bett geschmissen, und unterm Strich sagt sie, naja, wir haben keine Vergangenheit, wir Special Forces Soldaten. Und wir denken uns aber, also wir wissen, unsere DNA-Spender sind, und also unsere Vorfahren gewissermaßen, sind tot. Und wir wissen aber nicht, wer sie sind. Also wir haben keinerlei Informationen darüber, was für ein Leben haben die geführt. Wir wissen nicht mal, wie die geheißen haben. Ja? Oder gehießen? Wie verbildet man das denn? Geheißen?
Gehießen haben, glaube ich.
Gehießen. Wie die genannt wurden.
Wie die hießen.
Wie die hießen, genau. Und eigentlich jeder Special Forces Soldat denkt sich so eine Art Geschichte aus, wer er wohl früher war. Weißt du? Also, das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie so ein Effekt, dass Waisenkinder sich Geschichten ausdenken, wie ihre echten Eltern wohl, wer das wohl war. Weißt du? Und dann so eine Geschichte, meine Eltern waren irgendwie Könige. Das so eine Sorte von. Und dann machen die sich halt alle, denken die sich alle eine Geschichte aus über ihren DNA-Vorfahr. Und sie sagt, und ich habe jetzt die einmalige Chance, was über sie zu erfahren.
Ja.
Und macht mit ihm im Prinzip einen Deal und sagt, hier, du erzählst mir was über sie. Und er sagt, okay, aber nur, wenn du mir dann was über dich erzählst. Da ist sie erst so ein bisschen irritiert von, aber lässt sich da dann drauf ein. Und dann treffen sie sich immer mal wieder, wenn das geht. Und er erzählt ihr von Cathy und sie erzählt ihm von sich. Obendrein ist dann eben diese Großoffensive da auf Coral jetzt angesagt. Und das ist eine sehr komplizierte Angelegenheit. Es ist nämlich so, dass die, jetzt muss ich ein bisschen technologisch werden, die haben keine Überlichtgeschwindigkeitsantriebe oder sowas, sondern das, was die verwenden, ist ein sogenannter Skip Drive. Das ist aus Nerd-Perspektive total cool. Die lösen dieses ganze Problem, dass man nicht schneller als das Licht fliegen kann.
Entschuldige, brauchen wir das?
Ja, brauchen wir. Okay. Deswegen sagte ich ja, das wird jetzt ein bisschen kompliziert, aber das brauchen wir tatsächlich. Das ist Teil der Geschichte. Die lösen das ganze Problem, dass man nicht schneller als das Licht fliegen kann, so, dass die gewissermaßen, kannst du dir auch wiederum wie so ein Multiversum vorstellen. Ja, alles, was es an denkbaren Varianten des Universums geben könnte, gibt es tatsächlich. Und zwar in jeder kleinen Nuance. Ja, also das Universum, in dem ich gerade gemacht habe, existiert und das genau identisch ist, aber in dem ich gerade nicht hier die Nase hochgerotzt habe, das existiert auch. Und diese Skip Drives sind quasi nicht in der Lage, irgendwie einen schneller als das Licht durch das eigene Universum zu bewegen, aber man wechselt von einem Universum in ein sehr ähnliches über. Und dieser Vorgang, jetzt wird es fast ein bisschen Douglas Adams-artig, dieser Vorgang ist schon so unwahrscheinlich, mathematisch gesehen, dass die Tatsache, dass man an einem völlig anderen Ort in diesem Universum rauskommt, im Vergleich dazu nur noch eine Nebensache ist. Und das funktioniert erstaunlicherweise. Also es ist irgendwie möglich, quasi in ein sehr ähnliches Universum rüber zu switchen und bei der Gelegenheit dann ein paar Lichtjahre Entfernung innerhalb von einem Fingerschnipsen zurückzulegen.
Das ist eine schön um die Ecke gedachte Lösung, finde ich.
Finde ich auch. Und hinreichend absurd.
Ja.
Also die könnte wirklich von Douglas Adams sein. Aber ich finde es ziemlich cool. So. Das Problem ist, also es gab inzwischen schon mal einen Versuch, Coral zurückzuerobern, und der ist massiv in die Hose gegangen, weil die Ray wussten, wo sich die Schiffe der CDF materialisieren werden. Also die wussten, an der Stelle kommt gleich, also es gibt gleich so ein CDF-Schiff rein. Und die hatten ihre Missiles und so weiter schon abgefeuert, bevor das Schiff da war.
Mhm.
Ja, also sprich, das Schiff poppt in die Existenz und bam, wird direkt von den Projektilen getroffen. Und das ist eigentlich unmöglich. Also nach dem Stand der Physik, wie die CDF das Ganze versteht, ist das nicht möglich. Man kann nicht in diesem Universum vorhersagen, wo ein Schiff aus dem minimal anderen Nachbaruniversum, das hier rüber skippt, auftauchen wird. Das ist nicht denkbar. Gerade weil das alles so unwahrscheinlich ist, dann so genau berechnen zu können, wo dieses Schiff auftaucht, das geht nicht. Ja? Also zumindest nicht mit der Physik, die Kolonien zu dem Zeitpunkt haben. Und da die Ray ja ihnen eigentlich technologisch eher so ein bisschen hinterherhinken, sind sie also der Meinung, die müssen diese Technologie irgendwo anders herhaben. Und ihnen fällt eigentlich nur ein Volk ein, was technologisch so weit ist, dass die über diese Geschichte verfügen könnte, und das sind die Khonshu mal wieder. Und deswegen brauchen sie jetzt John Perry, weil der in dieser letzten Schlacht da mit den Khonshu gewissermaßen der Held war. Sowas respektieren die Khonshu nämlich. Und jetzt gibt es, und das alles ist Janes Idee, die macht das, um sein Leben gewissermaßen zu sichern. Fängt sie an, da so ihre Beziehung spielen zu lassen, sodass er im Zentrum der Strategie steht. Dass er quasi ein wichtiger und unverzichtbarer Faktor ist. Damit er nicht irgendwie halt einfach mal abgeknallt wird, wie das so Infanteriesoldaten halt gerne mal passiert, sondern dass er am Leben bleibt und ihr weiter von Cathy erzählen kann. Das ist so die Idee. Und jetzt passiert sowas, dass sie so ein bestimmtes Ritual mit den Khonshu durchführen müssen, in dessen Zentrum halt John Perry steht, weil er halt der Held der letzten Schlacht da war. Und in diesem Ritual kriegen sie dann das Recht heraus, den Khonshu Fragen zu stellen. Da kommt zum einen eben, kommen die Fragen nach den raus, okay, die Khonshu haben den Ray diese Technologie gegeben, sie haben genau ein solches Gerät und sie wissen nicht, wie es funktioniert. Sondern sie wissen gerade mal, wie man es bedient. Ja? Die gehen ungefähr mit diesem Skip-Detection-Device, gehen die ungefähr so um, wie meine Eltern mit ihrem ersten PC umgegangen sind. Ja, die wissen genau, ich muss da draufklicken, dann kommt meine E-Mail, und ich muss da draufklicken, dann weiß ich, wo das nächste Schiff auftaucht. Aber
es darf auch gar nichts schief gehen.
Genau, es darf gar nichts schief gehen, und es darf auf keinen Fall jemand anfangen, irgendwas an diesem Ding kaputt zu machen, sonst bin ich völlig aufgeschmissen. Und dann haben sie noch eine Frage übrig, und die nutzt John, um die Khonshu noch mal so nach ihrer Philosophie zu fragen. Und da wird das, was er da rein interpretiert hat, dass das also quasi nicht einfach nur so ein Einpeitscher-Ritual ist, sondern dass die das ernst meinen, das wird da dann nochmal bestätigt. Ich vermute, das wird in einem der Folgebücher noch wichtig. Hier wird es nicht mehr großartig aufgegriffen. Was hier jetzt passiert, ist, dass dann noch ein relativ großer militärischer Einsatz läuft, in dem John als Teil der Special Forces mitkämpft, weil bei diesem Ritual ist einer von Janes Squad schwer verwundet worden. Der kann also nicht kämpfen, und den fehlt dann einer, und dann wird er da mit reingesetzt. Das ist zwar sehr unüblich, dass ein regulärer Soldat in so einer Special Forces Operation mitkämpft, aber er leistet da eine Menge Überredungsarbeit, und Jane sagt dann auch, ja, ist in Ordnung, aber dann kämpfst du quasi in so einer Zweiertruppe mit mir, so einen langsamen, regulären Rekrut auszugleichen, das bringt meine Leute in Gefahr und die einzige Person, die ich in diese Gefahr bringen möchte, bin ich selber. Deswegen wirst du gewissermaßen, ja, das, was man so bei Piloten so den Wingman nennen würde, also mit mir kämpfst du in so einem Zweierteam. Und dann wird das so eine relativ große Kommandoaktion, wo die dann eben dieses Skip-Detection-Gerät versuchen kaputt zu machen, um dann eben die große Flotte reinkommen zu lassen, die dann irgendwie die Ray-Flotte da aus dem Orbit bombt und um Coral zurückzuerobern. Das Ganze klappt auch, wird aber relativ verlustreich und John rettet da im Prinzip den Tag und vor allem rettet er Jane. Die wird schwer verwundet bei dieser ganzen Geschichte und er schnappt sie sich dann an einer Stelle, legt sie sich so über die Schulter und sprintet da einmal irgendwie so quer durchs feindliche Feuer und kriegt sie damit dann aber gerettet und schafft es gleichzeitig dann noch zu verhindern, dass dieses Skip-Detection-Gerät dann letztendlich ganz zerschossen wird, aber ja, auf jeden Fall rettet er den Tag, kann man so sagen. Und damit ist das Buch dann auch schon fast zu Ende. Jane wird in so eine medizinische Abteilung rüber transferiert, damit sie quasi wieder aufpäppeln können. Er wird befördert und dekoriert und so weiter und wird dann im Prinzip erstmal aus dem aktiven Dienst genommen und wird von einer Veranstaltung auf einem kolonialen Planeten zum nächsten gekarrt, wo er dann irgendwie von seinen Heldentaten erzählen muss. Also er wird dann so für Propaganda instrumentalisiert, kann man sagen. Irgendwann übernimmt er dann den Job dieser Begleitoffizier für die neuen Rekruten zu sein, weißt du, der ihnen da am Anfang erst diese Rede hält mit hier habt mal Spaß und Sex und dann später die Rede hält mit hier lasst mal eure menschlichen Erfahrungen stecken und das sind die einen Außerirdischen und das die anderen und vertraut mal einfach drauf, dass die Colonial Forces dann schon alles richtig machen. Und irgendwann hat er den Job dann auch über und geht dann doch noch so ein bisschen in den Kampfdienst zurück, weil ihm das
passiert alles noch in dem Buch?
Das ist alles noch in dem Buch, ja. Das wird aber tatsächlich genau so erzählt, wie ich das gerade mache. Also das kommt dann irgendwann so, das sind die letzten 2-3 Seiten, da kommt dann so ein, das geht los mit, um es kurz zu machen, ich habe Jane bis heute nie wieder gesehen. Und dann erzählt er so kurz den Rest seiner 10-jährigen Dienstzeit. Dann habe ich das ein paar Jahre gemacht und dann habe ich das ein paar Jahre gemacht und so. Und kurz vor Schluss kriegt er dann von Jane noch so eine Nachricht oder er kriegt eine anonyme Nachricht, von der er sicher ist, dass die von Jane ist, wo sie im Prinzip sagt, ich weiß, du liebst sie noch und ich bin nicht sie, aber ich glaube, du könntest auch mich lieben. Und sie hatten vorhin mal drüber, im Vorhinein mal drüber gesprochen, dass eigentlich noch nie ein Special Forces Soldat, die könnten theoretisch nach den 10 Jahren auch ihren Dienst dann beenden. Das hat aber noch nie ein Special Forces Soldat gemacht, weil er kennt ja kein anderes Leben. Und sie hat jetzt aber so eine Alternative. Sie hat auf einmal Geschichte und einen Bezug und hat jemanden außerhalb der Special Forces, der ihr wichtig ist und so. Und im Prinzip signalisiert sie ihn mit dieser anonymen Nachricht, wenn deine Dienstzeit zu Ende ist, dann lass dich bitte nicht nochmal für 10 Jahre verpflichten, sondern lass uns zusammen irgendwie eine Existenz aufmachen. Und mit dieser Aussicht darauf, dass das passieren könnte, endet dann dieses Buch. Und ja, es gibt eine ganze Reihe von weiteren, die ich noch nicht gelesen habe, aber vorhabe, sie zu lesen. Das hat mich alles sehr angefixt. So.
Puh.
Das erstmal die Nacherzählung. Soweit. Ja. Und wirklich viel Details rausgelassen.
Wie lang ist das Buch?
Das kann ich in Papierform schlecht sagen. Ich habe das in E-Book-Form und da sind es so knapp 250 Seiten. Das ist kein langes Buch, das ist schon zügig erzählt.
Also das passiert ja echt eine ganze Menge.
Naja, und bevor es anfängt zu passieren, wird ja erstmal noch eine ganze Menge Setting aufgebaut, ne?
Ja, also das hätte ich jetzt also es wird eine ganze Menge erzählt, vielleicht die bessere Formulierung dann.
Ja, das stimmt. Ja, was sagst du denn dazu?
Alter Schwede, sag ich dazu erstmal.
Alter Schwede.
Ein bisschen ratlos, wo ich anfangen soll.
Am besten am Anfang.
Ja, ich weiß nicht, wo es losgeht. also vielleicht so gesagt, ich hatte zwischendurch sowas von, das sind eigentlich mindestens 3 Geschichten.
Mhm. Nämlich welche?
Oder zumindest, oder vielleicht ist es auch ein 3-Akter, das kann sein, aber ich fand in dem, was du erzählt hast, waren so zwei Veränderungen in der Art, was für eine Sorte Geschichte das zu sein scheint drin. Mhm. Das erste, finde ich, ist vom Anfang bis zu der Stelle, wo sie dann wirklich Rekruten werden. Mhm. Also nicht diese Rentner-Rekruten, sondern ne, wo dann der Buddy-Switch schon stattgefunden hat und sie eben in diesem Ausbildungslager landen.
Ja.
Bis dahin ist es ja wirklich sehr Science-Fiction-lastig, finde ich.
Mhm.
Und das, was du dann erzählt hast, wird dann ja tatsächlich eher mal so ein bisschen fast wie so ein Militärroman eigentlich.
Es ist, würde ich sagen, ein Militärroman. Also es ist ganz viel von dieser Soldatenkultur gewissermaßen ist Thema.
Also ich musste, also das liegt auch daran, dass du das an diesem Drill Instructor erzählt hast. Ich musste halt sofort an ist das Full Metal Jacket? Ja, ne? Ich meine.
Da ist zumindest ein sehr prominenter Drill Instructor im Spiel, ja.
Genau, ich würde an den Drill Instructor aus Full Metal Jacket denken. Der ist mir total präsent, wenn es um sowas geht, immer. Mhm. Na, und das dritte ist dann in dem Moment, in dem Jane Sagan heißt sie, ne?
Mhm.
Jane Sagan auftaucht, finde ich. Da geht es dann plötzlich um die Beziehung, die die beiden zueinander haben.
Mhm.
Da ist es nicht mehr ganz so eindeutig, weil dann ja durchaus auch der militärische Teil der Handlung weiterläuft.
Mhm.
Aber da hatte ich dann so das Gefühl von, ah, okay, jetzt geht's mal wieder um was, also plötzlich wieder um was ganz anderes als bis eben noch.
Ja.
Und das waren so zwei Stellen, wo ich das Gefühl hatte, da macht das Buch so eine, also weißt du, wie so eine, so, plötzlich um eine ganz scharfe Kurve gebogen wird und auf einmal fährt man in eine andere Richtung. Mhm. So fühlte sich das beim Zuhören an.
Ja. Das ist spannend, dass du das sagst, weil also tatsächlich der Ich-Erzähler beschreibt das an einer Stelle auch so, dass er gewissermaßen 3 Leben geführt hat. Also das eine eben sein Leben auf der Erde,
mhm.
dann das Leben als Soldat bei den Colonial Defense Forces und dann, jetzt kommt quasi der Punkt, wo ich vorhin so ein bisschen Fuck-up betrieben habe beim Nacherzählen, also er lernt Jane gewissermaßen erst nach diesem ersten völlig verkackten Versuch, Coral zurückzuerobern, kennen und er selber geht fast drauf dabei. Ja, er ist der einzige Überlebende von dieser ersten Angriffstruppe, die versucht, Coral zurückzuerobern. Und er selber überlebt das auch gerade so und wird von Janes Special Forces Einheit gerettet, kann man sagen. Und das bezeichnet er fast als seine, also bezeichnet er dann als seine dritte Geburt.
Mhm.
So. Und ab da geht dann eben sein drittes Leben los. Und das sind genau die 3 Abschnitte der Geschichte, die du gerade beschrieben hast.
Das finde ich wirklich auffällig.
Ja, das ist es auch, stimmt.
Und wenn das der Erzähler auch nochmal so bestätigt, dann scheint es nicht Einbildung gewesen zu sein.
Ja.
Ich habe noch keine Idee dazu, warum oder was das soll. Das ist mir noch nicht so richtig klar.
Mhm.
Außer, dass der in dem dritten Akt wenn man es als Akte sieht, in dem dritten Akt, der erste und der zweite Akt ein bisschen zusammengeführt werden. Mhm. Also, ne, weil dann eben plötzlich die Geschichte, wer er eigentlich auf der, also im zweiten Teil ist ja die Geschichte, wer er auf der Erde war und dass er mal verheiratet war und so, das ist ja für das, was da passiert, relativ egal.
Ja, stimmt. Das ist unwesentlich. Ja. Da ist eher so ein Neustart passiert und jetzt ist er jemand genau. Neues. Mhm.
Und in dem dritten Teil wird es dann plötzlich wieder relevant, mhm. wer er im ersten Teil eigentlich war und welche Geschichte er hat und welche Geschichte er mitbringt. Mhm. Das finde ich für den dritten Teil übrigens, glaube ich, das zentrale Motiv. Das habe ich mir ganz dick aufgeschrieben, dass diese Klone, diese Special Forces, sich Geschichten ausdenken, wer diese Spender.
Wer sie mal waren.
Ja. Ja. Mhm. Also weil die tatsächlich versuchen, sich in eine Geschichte einzuschreiben, könnte man sagen.
Ja.
Und eben nicht ja, aus der Retorte entstanden zu sein, sondern irgendwie zu sagen, ich gehöre auch irgendwo zu oder irgendwo hin oder ich komme irgendwo her, glaube ich, eher der Punkt. Und das wird dann ja in der Geschichte zwischen John und Jane nochmal ganz deutlich.
Ja.
Diese Frage von, wo kommt man denn eigentlich her und was macht das? Und in dieser Frage von, wie viel von Jane oder von seiner Frau ist eigentlich in Jane drin? Wie sehr sind wir von dem bestimmt, was wir genetisch sind und wie sehr sind wir von den Dingen bestimmt, die wir erlebt haben und diese ganzen Geschichten?
Ja, das stimmt. Und wie sehr das von Bedeutung ist, merkt man ja auch daran, dass Jane ja im Prinzip anfängt, an dem kompletten Krieg zu drehen. Ja, also sie fängt ja richtig an, große strategische Dinge in Bewegung zu setzen und macht das auch relativ geschickt. Ne? Also sie ist zwar, also ich glaube, sie ist Lieutenant vom Rang her und kommandiert da so eine ganze Special Forces Einheit. Aber jetzt ist sie ja trotzdem keiner der großen Generäle da. Ne? Aber irgendwie kriegt sie es hin, durch geschicktes Platzieren von bestimmten strategischen Ideen den ganzen Krieg in eine Richtung zu drehen, die zwar schon sinnvoll ist für die Kriegsanstrengung, aber die vor allem so aufgebaut sind, dass John nicht in Gefahr ist.
Ja, dass sie diesen Linken nicht verliert.
Ja. Und ich glaube, sie sagt das auch an einer Stelle so. Die Erinnerungen, die du hast, das ist das Wertvollste, was es gibt für mich in diesem Universum. Mhm. So. Also, ja, dementsprechend ist deine Einschätzung da richtig, dass das einen ganz besonderen Stellenwert hat. Und das Verrückte ist ja, dass für ihn dann auch auf einmal seine Vergangenheit zurückkehrt. Mhm. Also, du hast das ja gerade beschrieben, dass im zweiten Akt sozusagen er eigentlich also er hat zwar seine Erinnerungen an sein altes Leben, aber die spielen keine Rolle mehr. Er ist eigentlich ein ähnlich leerer, geklonter Supersoldat wie die Special Forces auch. Natürlich ist das ein Riesenunterschied, aber so aus unserer Perspektive ist sein ganzes altes Leben weg. Mhm. Und hat keine Bedeutung mehr. Und außer den Erfahrungen, die er so mit sich bringt. Und da kommt auf einmal was. So, da kommt sein altes Leben zurück.
Und ich finde, der erste Akt baut das ja auch so auf, dass er verabschiedet sich von allen Leuten auf der Erde. Also ne, mhm. Er macht dieses Leben quasi zu.
Ja.
Und dann gibt es so eine Art Wiedergeburt und dann ist es erstmal nicht relevant und hinten raus wird es dann plötzlich wieder sehr relevant.
Ja, das stimmt. Ja. Und ich überlege gerade, also interessant finde ich ja, dass quasi mit der Erde als solche ja was ganz Ähnliches passiert. Also die wird ja vom Lauf der Geschichte ähnlich abgekoppelt wie quasi das alte Leben aus dem Lauf der persönlichen Geschichte dieser Soldaten abgekoppelt wird. Also die ist ja völlig isoliert und aber diese Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie die Regierungsorganisation, ich habe jetzt vorhin in der Nacherzählung immer die Kolonien gesagt, da gibt es aber auch irgendwie so eine Abkürzung für, also ja, ist ja egal. Also quasi der Staat, das Staatsgebilde, zu dem die CDF gehört, dessen militärischer Arm die CDF ist, die sind ja auch geschichtlich gewissermaßen aus der Erde hervorgegangen, aber haben sich ja eigentlich, außer dass das eine Quelle für Soldaten und für neue Siedler ist, letztendlich komplett von ihr abgekoppelt. Und deswegen gibt's ja auch, ist ja auch so langsam dieser soziale oder kulturelle Drift zu beobachten.
Genau, die haben so weit wie möglich sich von der Erde losgesagt.
Ja.
Also es gibt noch diesen Link, dass sie quasi den Nachschub darüber sichern. Und der ist aber auf der individuellen Ebene im Prinzip auch da, weil die DNA von Jane ist ja tatsächlich eine, die von der Erde kommt.
Ja, wobei die ja, die ist ja heavily modified, ne? Also da ist ja jede Menge so Alien-Gene und so weiter mit drin und viel so genetische Manipulation. Ist ja nur so die grobe Basis, die menschliche DNA ist.
Genau, aber also ich versuche gerade diese Analogie weiterzudenken, die du aufgemacht hast, also dass sich da ein Stück weit das, was da auf der individuellen Ebene passiert, sich auch auf einer sozialen Ebene vollzieht. Mhm. Und es gibt sozusagen ein Stück Geschichte, das ist noch Erde oder menschlich.
Ja.
Über diese DNA-Reste.
Na, und bei den regulären Soldaten sind es ja noch die Erinnerungen an ihr altes Leben, die sie mitführen. Mhm. Und so ein bisschen hat ja quasi eben die Kolonien haben halt ihre Geschichte, was ja auch so die kollektive Erinnerung an früher TM.
Genau.
Ist.
Ich glaube, es ist so ein bisschen, wäre so ein bisschen ein Unterschied zwischen jemandem, also der Unterschied zwischen diesen Rentnersoldaten und den Special Forces. Mhm. Wäre so ein bisschen der Unterschied zwischen jemandem, der auf der Erde geboren ist und dann ins All geht und jemandem, der tatsächlich in den Kolonien geboren wurde.
Ja. Ja, das stimmt. Also auf jeden Fall habe ich den Eindruck, ist da noch ist das so eine ganz ähnliche Situation. Und ich bin mal gespannt, ob in den kommenden Bänden der Erde was ganz Ähnliches passiert oder der Kolonie und der Erde was ganz Ähnliches passiert wie John und seinem alten Leben. Also dass die Kolonien von ihrer Erdenvergangenheit doch irgendwie nochmal eingeholt und beeinflusst werden in irgendeiner Form, so ähnlich wie er von seinem alten Leben in Form von Jane nochmal eingeholt und beeinflusst wird. Bin ich mal gespannt.
Das ist übrigens was, worüber ich mich in der Nacherzählung total gewundert habe. Weißt du, ich war jetzt davon ausgegangen, so, ne, das Buch endet damit, er wird halt irgendwie, weiß ich nicht, zum Captain oder zum General befördert, so, und das war's dann. Aber dass im Prinzip diese komplette Militärzeit, die er hat, in dem Buch noch fertig abgefrühstückt wird, hat mich völlig irritiert.
Mhm. Ja. Also mich auch. Also vor allem, weil es einen am Anfang ja so stark an Starship Troopers erinnert. Also mich zumindest, du hast das nie gelesen, ne?
Ich habe den Film mal gesehen, aber das ist auch, naja, also ich habe den gesehen, als er rausgekommen ist. Also.
Ja, 97. Das ist lange her. Ja, also damals habe ich eben auch das Buch gelesen, also als der Film rauskam, da ging dann ja auch relativ viel Gerede über das Buch rum und dann dachte ich, das muss ich mir mal antun und habe das damals gelesen und da ist es schon so, also über Starship Troopers muss man glaube ich auch nochmal separat reden irgendwann, das ist nämlich das eigentlich... Das
liest du ja auch gerade nochmal.
Das lese ich auch gerade nochmal, genau, wegen dieses Buches hier, das war mir dann irgendwie ein Bedürfnis, bevor ich jetzt anfange, die weiteren Bände zu lesen, nochmal so die Inspirationsquelle mir nochmal in Erinnerung zu rufen. Und bei Starship Troopers ist es schon so, dass es im Prinzip die Geschichte ist von dem Hauptcharakter, der heißt, also Juan heißt der, aber wird Johnny genannt, also da ist durchaus eine Namensähnlichkeit zu John Perry drin, aber der heißt Johnny Rico, und wie der sich nach und nach in so einer ganz ähnlichen Organisation von einem einfachen Infanteriesoldaten so die Ränge hocharbeitet, ist da so die Geschichte, kann man sagen. Und hier kann man fast sagen, ja, als das dann alles vorbei ist, geht das Ganze erst nochmal richtig los. Also der Ausblick ist ja schon relativ klar, ja, der macht das alles, ne? Der wird irgendwie Lieutenant und Captain und dann irgendwie nochmal diese Medaille und dann diese wichtige Position und dann doch nochmal in den aktiven Dienst und zack und jenes und so. Und dann kommt aber der Ausblick, der interessant ist. Mhm. Nämlich mit seiner Frau, beziehungsweise mit dieser neuen Frau, die irgendwie Teile seiner Frau beinhaltet, mit Jane zusammen irgendwo so ein Stück Boden auf einem der Kolonialplaneten zu kriegen und da eine Farm aufzumachen. So, das ist die Perspektive. Und damit endet das. Und das ist komplett schräg.
So. Du kannst den Jungen aus dem Mittleren Westen rausholen, aber du kriegst den Mittleren Westen nicht aus dem Jungen raus, ne?
Ja, so in etwa, genau. Also über Farming reden die da tatsächlich. Und Jane ist auch, als er das erste Mal so ins Feld führt, sagt er so, hast du einen Vogel, ich und Farben, keine Chance. Und in dieser letzten Nachricht, die sie ihm dann schickt, sagt sie, ja, ich würde mit dir auch auf eine Farm gehen. Mhm. So. Und ja, also ich weiß über die kommenden Bücher genug, um zu wissen, dass das leider nicht so hinhaut. Also die kommen wohl zusammen und leben auch tatsächlich ein bisschen auf der Farm, aber dann holt sie wiederum ihre militärische Vergangenheit wieder ein. Aber ich bin mal gespannt, was da so passieren wird.
Das wundert einen jetzt aber auch nicht unbedingt, dass die Bücher so weitergehen, oder?
Nee, nicht wirklich.
Ich hätte nicht noch 6 Bände Farming.
Genau. Auf. Und der zweite Band heißt dann Die Karottenernte. Ja. Das war wirklich ein schweres Jahr. Ja. Da auf Proxima 7 Karotten anzupflanzen, das ist gar nicht so einfach, der Boden ist.
Genau.
Ja.
Band 6, ein neuer Traktor. Also was ist genau.
Also da geht irgendwie relativ schnell dann halt dieser ganze große Konflikt ab. Und ich vermute, sie werden noch irgendwas auf jeden Fall mit dieser Religion der Konsu da irgendwie veranstalten müssen. Mhm. Da muss irgendwas gehen.
Ich würde gerne noch mal einmal kurz zu den Parallelen zu Starship Troopers zurückkommen. Mhm. Wir haben ja jetzt so grob so eine Dreiakter-Struktur für das Buch rausgearbeitet. Würdest du sagen, dass die in Starship Troopers auch so da ist, oder ist Starship Troopers eher der zweite Akt?
Ich würde sagen, Starship Troopers ist eher der zweite Akt, wobei das ist ein bisschen schwierig, weil Starship Troopers zumindest als Buch nicht so streng chronologisch erzählt wird. Mhm. Also du springst im ersten Kapitel direkt in so einen Einsatz rein, wo er gerade anfängt, so ein bisschen aus den regulären Soldatenrängen rauszustechen. Also da ist er gerade, ich glaube, Assistant Section Leader. Das ist eigentlich keine wirkliche Funktion, aber falls irgendwie der Section Leader weggeballert wird, musst du halt das Kommando über deine Section übernehmen. Und am Ende dieses Einsatzes gewissermaßen, als der dann zu Ende geschildert ist, kommt dann so eine Rückblende, wo er auch als Ich-Erzähler eben erzählt, wie es dazu kam, dass er sich eingeschrieben hat und sich gemeldet hat zum Militärdienst und so. Und ja, also das ist also nicht so ganz streng chronologisch erzählt. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ist da zumindest, wie ich es in Erinnerung habe, ne? Also ich lese es jetzt ja gerade erst wieder, und das letzte Mal habe ich es 1997 gelesen, das ist also Tacken her. Aber ich würde sagen, da ist nur Akt 2 drin.
Mhm. Also da geht es
vor allem um diese militärische Karriere.
Ich habe das Buch ja nicht gelesen, aber ich habe den Film schon als im Prinzip einen Militärfilm in Erinnerung. Geht irgendwie um Soldatenleben und so Geschichten.
Ja. Wobei der Film ja, also über das Buch Starship Troopers gibt es ja durchaus eine Kontroverse. Also da ist relativ viel so, wie soll ich sagen, faschistische militärdiktatorische Propaganda drin. Ja, also ganz viele von den Mentorenfiguren, die dem Johnny Rico so entgegenkommen, hauen halt bestimmte Thesen raus, die man nicht anders als faschistisch bezeichnen kann. Also zum Beispiel sowas wie, naja, die einzigen, die eigentlich ihrem Staat gegenüber verantwortlich sind, sind die Soldaten. Ein Zivilist übernimmt keine Verantwortung für sein Land. Ne? So eine Sorte Argumentation und daraus dann vor allem die Ableitung, und deswegen sollte ein Zivilist auch nicht wählen dürfen. Deswegen sollte der nicht in derselben Art und Weise mitbestimmen und partizipieren dürfen, wie das ein Soldat darf. Und aus dieser Argumentation wird im Prinzip so eine Militärhierarchie und Militärdiktatur gewissermaßen hergeleitet. Und in dieser Gesellschaft auf der Erde bei Starship Troopers ist das auch so. Du musst mindestens 2 Jahre Militärdienst geleistet haben, sonst darfst du nicht wählen. Mhm. Und die wesentliche Frage ist ja, ob der Heinlein, also der, so heißt der Autor von Starship Troopers, ob der das als eine Utopie oder als eine Dystopie geschrieben hat.
Ja.
So, also ob der Meinung war, genau so will ich das haben, oder ob das durchaus schon ein Versuch ist, das ein Stück weit zu übertreiben oder das ja eben nicht übertrieben, sondern das so subtil dahinzustellen, dass eben nicht klar ist, sagt er, guck mal, so könnte das aussehen und wäre dann ganz schlimm, oder ob das sowas ist, wo er sagt, so sollte das meines Erachtens aussehen.
Mhm.
Und das ist zumindest, wenn ich das richtig weiß, also vielleicht gibt es da inzwischen gesichertere Informationen zu, wie der Robert Heinlein so drauf war, aber soweit ich das weiß, ist das durchaus offen, wie Starship Troopers dazu zu interpretieren ist. Und der Kinofilm von 97, der ist ja auf jeden Fall so gebaut, dass zumindest die Filmemacher sagen, wir zeichnen hier eine Dystopie.
Mhm.
Ja?
Ja.
Also die überziehen das ja so, da werden ja immer wieder zwischendurch diese Werbevideos fürs Militär gewissermaßen eingeblendet, und dieser ganze Propaganda-Apparat, der da passiert, der ist ja, der Regler, der Regler ist halt voll auf dem Anschlag.
Ja, ja.
Und da merkt man schon, dass die das also als eine Dystopie aufziehen. Und dann haben die da ja noch so einen Telepathenchor mit eingebaut. Die laufen in so Gestapo-Mänteln rum. Und also da ist schon relativ klar, dass da gezeigt wird, guckt mal, das ist Faschismus, was hier abläuft. Und das finden wir nicht gut.
Mhm.
Ja.
Ja, okay.
Hat das deine Frage ungefähr beantwortet? Ich habe jetzt das Gefühl, ich habe jetzt ganz lange über allen möglichen Scheiß geredet und weiß gar nicht, ob das jetzt deine Frage so richtig beantwortet hat.
Naja, also ich glaube schon, weil ich zumindest rausgenommen habe, so basically zumindest oder grob gesagt, ist das, was an dem Buch an Starship Troopers ähnlich ist, ist das, was Teil 2 ausmacht.
Mhm.
Oder Akt 2. Und der erste Teil und der dritte Teil sind sozusagen stärker nochmal eigene Motive und eigene Geschichten.
Mhm.
Das wollte ich einmal irgendwie für mich klar haben.
Mhm. Wobei ich schon auch noch mehr Parallelen sehen würde. Also ich habe ja vorhin so ein paar Punkte genannt, wie zum Beispiel diesen Drill Sergeant, der so ein Stück weit ironisch gebrochen ist durch dieses Lampshading, was er da macht.
Mhm.
Und so ähnlich ist das an diversen Stellen immer mal wieder, dass ich auch das Gefühl habe, okay, er bringt dieselbe Stimmung rüber wie bei Starship Troopers, aber wie soll ich das sagen? Aber positioniert sich irgendwie anders. Also zum Beispiel, was die ganze Propaganda angeht, die ist in Starship Troopers drin und ist da so wenig kommentiert oder eben nicht kommentiert, dass man also eben nicht genau sagen kann, wie ist das gemeint? Ist das als eine Kritik an dieser Sorte Position, die in dieser Propaganda geäußert wird, gemeint, oder ist das ein vollherziges Zustimmung, also dass vollen Herzens zugestimmt wird dieser Position? Das weiß man halt nicht so recht. Man kann da irgendwie versuchen, in Heinleins Biografie irgendwie Hinweise zu finden, wie wohl seine politische Position war, aber das war's auch schon. Also aus dem Text selber kriegt man das nicht herausgezogen. Ne? Also man kann höchstens versuchen herauszufinden, wie der Autor so drauf war, aber der Text selber gibt das nicht her.
Ja.
Und bei Old Man's War macht er halt eben mit der Propaganda auch Lampshading. Also ne, da unterhalten sich die Leute dann drüber. Naja, das ist jetzt ja Propaganda, was wir hier hören. Oder es wird irgendwie eine auf irgendeiner Meta-Ebene nochmal eine Diskussion darüber geführt und so. Mhm. Und also da läuft so eine Art Kommentarspur mit, will ich mal sagen. Und man könnte fast sagen, also ich will jetzt John Scalzis Leistung, da durchaus auch ein eigenes Buch geschrieben zu haben, da jetzt gar nicht schmälern. Das ist durchaus eine eigenständige Geschichte. Da steckt an Plot eine ganze Menge drin, was eben in Starship Troopers nicht drin steckt. Ne? Siehe Akt 1 und Akt 3. Aber vielleicht ist es ein Stück weit auch ein Versuch zu sagen, ich verstehe Starship Troopers so und schreibe jetzt das Buch einmal so, wie man es schreiben müsste, damit das sauber gemacht ist. Weißt du? Also so ein Versuch, eine über jeden Verdacht von Faschismus-Sympathie verdachtserhabene Version von Starship Troopers zu schreiben.
Ja.
Aber wie gesagt, ich will das nicht schmälern, was er da macht. Das Buch ist wirklich saugut und auch besser als Starship Troopers, würde ich sagen.
Ich glaube auch, weil es eben, also du sagst, es ist politisch quasi eindeutiger, aber es geht ja offensichtlich auch um mehr. Mhm. Es ist eben nicht nur diese politische Dimension, sondern ja mindestens auch noch eine persönliche Geschichte plus diese ganze Frage von, also das, was da nur angerissen wird, was wir eben schon mal kurz am Wickel hatten von, also weißt du, was für eine Zukunft hat die Erde eigentlich, wenn sie so auf Dauer isoliert ist in einem Universum, was aber überhaupt nicht mehr isoliert voneinander existiert.
Mhm.
Das ist jetzt in diesem Fall aus Sicherheitsgründen, / quasi Gesundheit, das ist ja aber auch eine Form von Sicherheit an der Stelle, passiert, aber trotzdem hat man sowas von, auf Dauer kann das eigentlich nicht gehen. Ne, so eine Welt komplett abschotten, aber gleichzeitig irgendwie draußen mitspielen wollen. Das klappt, glaube ich, nicht.
Ja, also mich würde es aber auch nicht wundern, wenn irgendwie in einem der Folgebände irgendwie rauskommen würde, dass dieses Virus, was die Erde dazu gebracht hat, das ganze Weltall zur Quarantänezone zu erklären, dass das irgendwie von so einer geheimen Operation der CDF irgendwie engineert worden ist.
Dass es das gar nicht gab. Oder,
also naja, oder dass die das gezüchtet haben.
Also nicht als Alien-Virus gab, sondern...
Ja, um zu sagen, das könnte auch gut sein. Wir kommen hier irgendwie nur auf einen stabilen Zweig, wenn wir nicht ständig die Erdbevölkerung haben, die uns da anfängt, mit ihrer begrenzten Sicht in unsere Sachen reinzupfuschen. Mhm. Und wie kriegen wir die denn ruhig gestellt, sodass die alle zu Hause bleiben in ihrem hinterwäldlerischen Dorf, Erde. Ja. Und ja, so ging's, ne? Man hat denen einmal ordentlich Angst gemacht und die kommen da nicht raus.
Ja.
Ja. Was ich nochmal spannend finde, oder wo ich mir nochmal Gedanken mit dir drüber machen wollte, ist, ob und wie da so ein Element von, wie soll ich das sagen, von Fremdenfeindlichkeit ist das falsche Wort, also von dieser ja recht willkürlichen Entscheidung, wen empfinde ich als fremd und wen nicht, mit drin steckt, und der Frage von Einheit und Identität auf so einer gefühlten Ebene. Ja, also anders. Ich bring's an Beispielen, weil ich gerade keine guten allgemeinen oder abstrakten Begriffe zur Verfügung habe. In so einer Utopie wie Star Trek steckt ja im Prinzip so eine Idee drin, in dem Moment, wo die Menschen auf Außerirdische getroffen sind, haben sie verstanden, da draußen gibt es mehr als uns, und all diese nationalen und ethnischen und regionalen Interessen und also Partikulärinteressen und Konflikte und so weiter erschienen dann irgendwie als Kleinigkeiten und nichtig und so. Und es ist so ein großer identitätsstiftender Einigungsprozess passiert, wo sich die Menschheit hinterher nicht mehr als Deutsche, Amerikaner, Russen, was auch immer gefühlt hat, sondern als Menschen gefühlt hat. Und diese Identität ist quasi entstanden in Abgrenzung zu den Aliens. So. Und da steckt ja so ein Gedanke drin, oder da könnte man so einen Gedanken reininterpretieren, dass man sagt, naja, es steckt quasi in den Menschen ein Bedürfnis drin, eine Identität zu haben, die sie in Abgrenzung zu anderen ausdrückt. Also, dass man quasi immer denkt, es gibt ein Wir, das ist definiert als wir, die dazugehören, und als die, die nicht dazugehören.
Also das kann man, man kann ein Wir nicht ohne ein Ihr definieren.
Kann man nicht?
Naja, es ist schwierig.
Kann man nicht ein Wir alle definieren?
Ja, also formal kann man das.
Ja.
Sozial scheint das problematisch zu sein.
Genau, also und genau dieses Problem ist der Gedanke, der da drin steckt. Jetzt weiß ich auch, worauf du raus wolltest, Entschuldigung. Genau, also das ist der Gedanke, der da drin steckt, zu sagen, offensichtlich können wir dieses Wir-Gefühl, dieses Identitätsgefühl nur aufbauen, indem wir uns von den anderen abgrenzen. Und das wiederum ist ja eine relativ willkürliche Sache. Ja, also wer ist wir? Sind das quasi wir Bayern, wir Deutschen, wir Europäer, wir Christen, wir Kaukasier, wir Bewohner der Nordhalbkugel, ne, und so weiter. Mhm. Und irgendwie ist das ja eine völlig willkürliche Sache und scheint sich irgendwie anhand von dem zu ergeben, was gerade irgendwie passt. Und ich finde hier in dem Buch sehr spannend, dass es einem diese Willkürlichkeit so ein Stück weit vor Augen führt. Weil es zum einen, also am Anfang hast du eben noch viel diese Ebene drin, solange du auf der Erde bist, ja, ist es von Bedeutung, ob du Amerikaner bist oder Russe oder Kasache oder Inder, ja. Und später macht es dann keinen Unterschied mehr. Und also ne, der Typ, der dann kurz vor dem Body Change dann am Herzinfarkt verstirbt, das ist ein echtes Arschloch, kann man sagen. Der ist so ein Stück weit, das ist ein Faschist und vor allem ist es ein Rassist. Der regt sich halt fürchterlich über die Situation auf, dass er sagt, Moment mal, wir haben gegen diese braunen Arschlöcher da, nämlich die Inder, wir haben den Krieg gewonnen. Wir haben die in Grund und Boden gebombt. Und was passiert jetzt? Die dürfen da in die Hightech-Technologien fliegen und da irgendwie ein neues Leben aufbauen. Und wir müssen, nachdem wir 70 sind, irgendwie, damit wir überhaupt noch irgendwie gemütlich leben können, anfangen, unseren Arsch in die Feuerlinie zu halten, um deren Kolonien zu verhindern, zu verteidigen. Kann doch nicht angehen. Wir haben den Krieg gewonnen, verdammt nochmal. Weißt du?
Ja.
Also, für ihn ist diese ganze nationale und ethnische Geschichte noch von Bedeutung. Und dann später draußen, als die alle ihre neuen Körper haben und alle grün sind und so, macht es keinen Unterschied mehr. Und naja, dann ist auf einmal dieses Wir als Menschheit, beziehungsweise wir als Kolonialmächte gegen die anderen Aliens. Und dann kommt aber noch so eine neue Differenzlinie mit ins Spiel zwischen wir, die Special Forces, und die quasi neuen Menschen, die ganz anders funktionieren und ganz anders kommunizieren und in einer komplett anderen Welt leben als ihr, die ihr 70 Jahre auf der Erde gelebt habt. Und dann noch so eine Ebene von, dass sich eigentlich die Rey und die Menschen, weil sie sich so ähnlich sind, und so sehr sie sich zwar bekriegen mögen, aber eigentlich viel ähnlicher sind als jetzt sowas wie die Khonshu und die Menschen und so weiter. Also mir ging es schon so, dass ich beim Lesen das Gefühl hatte, eigentlich sind diese ganzen Linien von wer ist wir und wer seid ihr, das ist völlig willkürlich.
Also von daher, ich weiß nicht, ob ich deine Frage verstanden habe. Oder ob der Umweg über Star Trek notwendig war. Eins von beiden ist mir gerade unklar.
Okay, vielleicht habe ich das auch alles jetzt viel zu groß aufgeblasen.
Also ja, da ist so ein Thema drin von wer ist eigentlich wir. Dem würde ich total zustimmen.
Ja.
Offensichtlich ja aber komplett anders gewendet als in Star Trek. Weil eben dieses einheitsstiftende Moment von es gibt Leben im All irgendwie nicht stattfindet.
Ja, also schon irgendwie, ne? Also was dieser Offizier da bei dieser Veranstaltung, wo er sagt, hier vertraut uns mal, wir machen das schon richtig.
Ja, aber das, was der Offizier sagt, gilt für die Armee. Der trifft keine Aussage über die Menschheit.
Mhm.
Der sagt im Prinzip, ihr seid, also er sagt ja, ihr könnt euch auf euer menschliches Urteilsvermögen hier nicht mehr verlassen. Das müsst ihr neu lernen. Ein Stück weit sagt er ihnen damit, lasst einen Teil von dem zurück, was ihr mal wart.
Das stimmt, das ist eine Funktion dieser Rede, aber er macht schon ja quasi so einen großen galaxiepolitischen Kontext auf. Und hält diese Rede von das Überleben der Menschheit hängt davon ab, dass wir an der Stelle schneller sind als die anderen. Und mit dem wir, das da gemeint ist, mit diesem an der Stelle müssen wir schneller sein, ist die Menschheit gemeint.
Naja, aber also du hast eben sehr, sehr deutlich aufgeführt, wie zersplittert das, was man als Menschheit bezeichnen könnte, dann nochmal in sich ist.
Mhm.
Du hast in der Nacherzählung schon angedeutet, dass sich die Kolonien und die Erde so ein bisschen auseinander entwickeln.
Mhm.
Dass da so ein Cultural Drift entsteht. Also wenn man den weiterdenkt, wäre die Frage, ob die sich irgendwann nicht tatsächlich als zwei Spezies, Gesellschaften, was auch immer, denken.
Mhm.
So, dann gibt's. Also es gibt also die Erde, also die Erdenbewohner, es gibt die Kolonisten, es gibt die Leute, die für die Armee kämpfen und diese Genetic Enhancements da am Start haben, die ja nun, also ne, das primäre Merkmal, an dem Fremdheit festgemacht wird, sind Äußerlichkeiten.
Mhm.
Du siehst nicht aus wie ich.
Ja.
Und die sind grün und haben Katzenaugen. So. Das ist eindeutig, dass die, also in so einem Gruppenbildungsprozess wären die auf jeden Fall erstmal eine Sorte Ears.
Ja.
Plus, die sind quasi nochmal unterteilt in die Natural Borns, heißen die?
Real Borns.
Real Borns und die Special Forces.
Mhm.
Und was wir nicht, was ich jetzt zumindest noch nicht weiß, ist, wie die Kolonien eigentlich zueinander stehen. Mhm. Ob die sich wirklich so als Einheit wahrnehmen oder ob es da auch nochmal Verschiebungen gibt.
Genau, das wissen wir nicht. Also das Einzige, deswegen habe ich das vorhin gerade angeführt, das Einzige, was wir kennen, ist gewissermaßen das Narrativ, was die CDF ihren Soldaten gegenüber aufmacht. Mhm. Und da erzählen die eine ganz klare Geschichte von Einheit. Dass man gewissermaßen sagen kann, die Menschheit ist für uns quasi die Gesamtheit all dieser Kolonien. Die Erde muss man so ein bisschen ausklammern, die funktioniert nach anderen Gesetzmäßigkeiten, aber die menschlichen Kolonien, das ist die Menschheit als wir.
Unter einer militärischen Propagandasichtweise macht das ja auch total Sinn, genau. So eine Sorte Wir heraufzubeschwören. Und nicht zu sagen, also wisst ihr, also naja, wir müssen die irgendwie verteidigen, aber also die da hinten wissen, sind eigentlich gar nicht so ganz sicher, ob sie uns haben wollen und naja, die machen das sowieso alles anders und also so kannst du ja keine Truppen irgendwie einschwören. Mhm. Also da brauchst du ja so eine Sorte Narrativ.
Ja.
Und vielleicht ist das auch was, du hast vorhin schon ein paar Mal gesagt, dass er Sachen bricht in dem Buch. Mhm. Vielleicht ist das auch was gebrochen ist.
Ja.
So eine Idee von der Menschheit als Ganzes, während quasi die Evidenz, die man hat, dafür spricht, dass die sich eher gerade ausdifferenziert in lustigste, komischste Varianten. Mhm.
Na, und auch unkomische übrigens. Also das, an manchen Stellen ist es lustig durchaus.
Ich meinte komisch auch immer eher im Sinne von merkwürdig.
Ja. Trotz, ich weiß, dass du das so meintest, es ist mir nur gerade trotzdem nochmal eingefallen, da sind so ein paar Szenen drin, wo man echt wirklich schluckt, also wo auch so ein bisschen ähnlich wie das, was wir mal in der Beowulf-Folge besprochen haben, weißt du, wo diese Grenzen zwischen Monster und Held verschwimmt. Mhm. Und letztendlich dann auch, also wenn man das jetzt auf so eine große militärische Konfliktebene hebt, heißt das ja, irgendwann ist die Frage, wer sind denn eigentlich die Guten in diesem Konflikt hier nicht mehr zu beantworten? Mhm. Oder zumindest kann man, wenn ein Krieg lange genug geht, kann irgendwann keine Seite mehr sagen, wir sind die Guten, weil einfach im Krieg fürchterliche Dinge passieren.
So viel Scheiße passiert, das, ja.
Ja, und so einen Moment gibt es da zum Beispiel auch, also die kämpfen dann irgendwann gegen ein Volk, ich weiß gerade nicht mehr, wie die heißen, die sind technologisch relativ weit. Vor allem sind sie enorm viele. Und der Knackpunkt ist aber, die sind sehr klein. Also die sind so wie man sich die Lilliputaner bei Gullivers Reisen vorstellt. So groß sind die. Und deren Schiffe sind auch halt so groß wie so Modellflugzeuge für uns. Die können durchaus eine Menge Schaden anrichten, ne, wenn die so in großen Mengen kommen, also ne, so wie ein Hornissenschwarm durchaus auch Schaden anrichten kann. Naja, und trotz allem gibt es dann quasi so eine Situation, wo die dann deren Flotte ziemlich weggebombt haben und dann eben Johns Einheit da als Infanterietruppe auf diesem Planeten landet und dann so eine, ja, sowas, was sich anfühlt wie eine Spielzeugstadt zerstören und im Prinzip mit ihren Stiefeln, diese, und die sehen sehr menschenähnlich aus. Also die sehen, ne, so groß wie eine Barbie-Puppe ungefähr und oder vielleicht ein bisschen kleiner noch und sehen ansonsten aus wie Menschen. Also es ist wirklich fast satirisch überzeichnet, dieses ganze Bild, oder nicht nur fast, das ist satirisch überzeichnet. Und dann trittst du da auf die kleineren. Im wahrsten Sinne des Wortes, also die Soldaten.
Das hat ja sowas Godzilla-artiges, oder?
Godzilla lampshadet er sogar. Also der wird sogar erwähnt. Also irgendjemand sagt auch, das fühlt sich wie diese alten japanischen Horrorfilme an. Mhm. Und sie müssen da tatsächlich gewissermaßen mit ihren Stiefeln diese Aliens tottreten. Mhm. Und da kriegt John fast einen Nervenzusammenbruch von. Also weil für ihn da dieser ganze Sinn dieser ganzen militärischen Operation einmal in Frage steht.
Ja.
So, also solche Szenen sind da auch mit bei. Und ja. Also auf jeden Fall ist da ganz viel Kritik eben oder ganz viel in Frage stellen dieser irgendwie willkürlich gezogenen Ebenen von Einheit und Unterschieden, die andererseits aber eben das Brot und Butter von militärischer Propaganda oder auch politischer Propaganda sind, so ein Wir und die aufzubauen.
Ja.
Ne? Und zu zeigen, wie willkürlich das ist, das macht er eigentlich relativ häufig und bringt dann gleichzeitig noch diese ganze Frage von, naja, aber wer auch immer wir sind, auf jeden Fall gehören wir zu den Guten.
Ja.
Und das bricht er dann auch noch. So. Und das ist schon ziemlich cool.
Ja, das stimmt. Mir
Ja.
ist gerade noch so ein anderer Punkt eingefallen, der ist so halb ausgegoren. Ich fange mal an zu erzählen und guck mal, wo ich lande.
Ja, die halb ausgegorenen sind die besten.
Ja. Das schließt so ein bisschen daran an und ein bisschen auch an das, was wir vorhin besprochen haben. Ich habe mich gefragt, da haben wir ja eben schon mal kurz drüber gesprochen, was eigentlich das Schicksal der Erde sein wird. Das bringt mich darauf, dass ich als du angefangen hast zu erzählen, musste ich ganz doll an Firefly denken. Das hast du nie gesehen, ne?
Nee, du hast es mir nur so grob erzählt, was das ist, aber gesehen habe ich es nie.
Also mit Firefly basiert erstmal auf einem sehr ähnlichen Idee, nämlich die Erde hat ein Bevölkerungsproblem und der Weltraum muss besiedelt werden. Einfach weil wir zu viele sind. So, geht nicht anders. Firefly spielt dann aber zu einem Zeitpunkt, wo es die Erde A schon nicht mehr gibt. Und B ist es, glaube ich, schon so lange her, dass auch keiner mehr so genau weiß, was mit der Erde eigentlich passiert ist. Die heißt immer nur Earth That Was, also die Erde, die mal war. Das ist auch das ist sozusagen so ein feststehender Begriff. Und so wird das aber auch immer nur thematisiert. Ich finde, das macht, also in dem Moment, in dem die ursprüngliche Erde nicht mehr da wird, wird diese ganze Frage, die wir vorhin versucht haben aufzumachen, von was ist denn eigentlich unsere Geschichte und unsere kulturelle Geschichte, nochmal ganz anders virulent, weil das, worauf man sich bezieht, ursprünglich fehlt. Ich stelle mir das auf der persönlichen Ebene gerade so vor, vielleicht wie es ist, wenn die Eltern sterben oder so. Weißt du, dass man plötzlich so ein Link fehlt, den man bis dato hatte.
Ja.
Und für das Szenario, was der, wie heißt der Kollege?
Scalzi.
Was der Scalzi da aufbaut, fände ich hochgradig spannend, wenn man die, weißt du, wenn doch mal irgend so eine Alienrasse es schafft, die Erde zu vernichten. Und es gibt plötzlich nur noch Kolonien. Das würde das nochmal irgendwie auf eine Art und Weise, die ganzen, ich glaube, diese Konfliktlinien von wir und die und so würden sich damit nochmal irgendwie dramatisieren oder verschärfen oder neu aufladen, dachte ich nur gerade so.
Ja, das ist gut denkbar, auf jeden Fall. Also, und was ja spannend ist, also mir ist gerade, während du das erzählt hast, dann nochmal klar geworden, dass das ja sich aus der Perspektive der jeweils anderen Alienrassen ja auch nochmal ganz spannend darstellt. Ne? Also für die Menschheit in Firefly ist ja die Tatsache, dass ihre gemeinsame Wurzel die Erde weg ist, zumindest so wie ich dich jetzt verstanden habe, einerseits ein Identitätsproblem, aber andererseits auch so ein vereinigender Gedanke, so jetzt
Ja,
erst recht.
wobei kurz einhaken muss, keine Aliens.
Es gibt keine Aliens.
Gibt keine Aliens, nee, es gibt nur uns.
Ah, okay.
Also was bedeutet das? Also auch alle Probleme, die wir hier auf der Erde hatten, haben wir auch alle mitgenommen. Das ist
Praktisch.
ja.
Ja, also, okay, gut, dann lass das mal bei Firefly weg. Die Aliens habe ich mir da gerade dazu gedacht, aber dadurch bin ich auf den Gedanken gekommen. Also spannend ist ja durchaus auch noch mal, wie man von den jeweils anderen gesehen wird. Und da wird, finde ich, auch noch mal ganz cool klar. Also die Ray zum Beispiel, die sehen die Menschen vermutlich ganz ähnlich wie die Menschen, die Ray sehen, eben weil die sich so ähnlich sind, ne? Das sind so, die werden als eine Einheit wahrgenommen, als relativ interessant wahrgenommen, als gefährlich wahrgenommen und so weiter und sind deswegen ein Volk. Ich kann mir vorstellen, dass ganz viele von diesen Zivilisationen, die kein ernstzunehmender Gegner für einen sind, gar nicht großartig als eine Zivilisation wahrgenommen werden oder womöglich als verschiedene wahrgenommen werden oder sowas. Also mal angenommen, du kommst da auf irgend so einen Dschungelplaneten, den du jetzt irgendwie besiedeln willst, wo es irgendwie mehrere intelligente Lebensformen gibt. Das eine sind irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche, was hatte ich vorhin als Beispiel, irgendwelche Eidechsen. Und dann hast du noch,
Ich fand diese Pilzkulturen ja hochgradig spannend.
genau, nehmen wir die mal auch noch, dann hast du noch irgendwie so eine Pilzkultur und eine bestimmte Sorte von Nachtschattengewächsen, die auch intelligent sind. Ja? Und dann kommst du da als Menschheit irgendwie hin und denkst dir, oh ja, jetzt müssen wir uns hier irgendwie einigermaßen breit machen, rottest sowohl diese Pilze als auch diese Eidechsen und die Nachtschattengewächse aus, Thema durch. Die hast du gar nicht als Einheiten oder getrennt voneinander oder gemeinsam oder sonst irgendwas wahrgenommen, sondern die hast du womöglich gar nicht wahrgenommen. Also da ist diese ganze Frage von Identität dieser Geschichten untereinander auf einmal völlig flöten gegangen.
Ja, weil die weitestgehend Objektstatus haben, würde ich
Genau.
sagen.
Und so ähnlich könnte es auch sein, dass die anderen Völker quasi auch auf die Menschheit gucken an verschiedenen Stellen. Und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass die Khonshu gar nicht großartig zwischen diesen verschiedenen anderen niederen Zivilisationen unterscheiden.
Ja, es ist alles so Gelärsch, was da irgendwie rumrennt und
Genau, also dass die nur noch gucken, wen von dem Zeug, was hier so durch die Gegend fliegt, halten wir denn für grundsätzlich geeignet, um in diesen Wiedergeburtszyklus einzutreten und wen nicht. Dass das so die beiden Gruppen sind, die die aufmachen und dass all die Differenzierungen, die es da innerhalb gibt und Feindschaften und Allianzen und Pipapo, sind denen völlig Wumpe.
Und ne, so eine Perspektive hat ja fast so eine, wie wir auf so wie Ressourcen oder Rohstoffe hätten. Ne, so, was ist denn irgendwie brauchbar, um irgendwie grundsätzlich hier den Fortbestand zu sichern?
Ja.
Aber das ist ja keine eigene Zivilisation dann. Oder wird nicht als eigene Zivilisation wahrgenommen. Das stimmt.
Ja, und wenn wäre es uns wurscht, also mal angenommen, wir haben irgendwie so eine Sorte von, also keine Ahnung, ne, ob irgendwie von den Kühen, die wir auf der Weide stehen haben. Ob es da irgendwie zwei Cliquen gibt von den Milchkühen, die sich gegenseitig nicht riechen können und die sich die ganze Zeit mobben, was das Zeug hält.
Ist uns herzlich egal, das stimmt.
Genau, also in dem Moment, wo es irgendwie ein Problem für die Milchausbeute gäbe und wir feststellen, Mensch, da ist so eine schlechte Stimmung in dieser Herde, da kommt irgendwie nicht genug Milch rum, wird es vielleicht anfangen, uns zu interessieren und wir würden da irgendwie Tierpsychologen und Biologen und so weiter dran setzen, die rausfinden, was ist hier los. Und wenn die dann das entsprechende Ergebnis dann auch bringen würden, dann sagen wir, ah, okay, ja gut, dann machen wir da zwei getrennte Weiden auf und gut ist. Aber
Aber wir machen
so,
das, um die Milchproduktion zu erhöhen.
genau. Aber solange die Milchproduktion völlig in Ordnung wäre, wäre es uns doch scheißegal, selbst wenn wir das wüssten, so, ja Gott, meine Kühe können sich nicht riechen, aber das würde doch keinen interessieren.
Who the fuck cares? So.
So, ja, also natürlich wird es auch Leute geben, die es
Ja.
interessieren, ne, so, aber so uns TM, ich bin heute sehr mit dieser TM-Geschichte am
Ja.
Tun, wegen BrainPal TM und so, aber also uns als Menschheit wäre es doch völlig Wumpe,
Ja.
wie die Weidekühe oder sonstige Nutztiere zueinander stehen und was da für Fraktionen und Allianzen gibt.
Und weißt du, zu welchem Stamm die Ameisen gehören, die durch die eigene Wohnung marschieren, ist uns in der Regel auch völlig egal.
Genau. Genau, ob das alles einladen ist oder ob sich da gerade zwei Ameisenvölker gegenseitig bekriegen, das ist uns total egal.
Ja.
Ja.
Das stimmt, und das könnte, so könnten auch diese anderen Zivilisationen oder diese Aliens in dem Buch auf die Menschheit gucken, das stimmt.
Ja. Also bei den Khonshu könnte ich mir das tatsächlich vorstellen.
Ja.
Ist das so ein, ja. Wie heißt ihr nochmal? Ah ja, genau.
Wer seid ihr?
Ah. Ihr seid doch hier, ihr seid doch die Ray, oder? Nee, wir sind die Menschen. Ach ja, stimmt. Ihr seht euch sehr ähnlich, euch verwechsel ich immer. Also das ist so eine Sorte von, ja. Ja.
Ich hätte nur noch, wie heißt das, Triviales zu vermelden.
Ja, ich habe noch eine letzte Sache, die mir gerade noch dazu einfällt, zu dieser ganzen, es ist irgendwie willkürlich, wo man diese Linien zieht. So, ich finde auch nochmal spannend, dass an dem, was wir gerade besprochen haben und auch an dieser Geschichte, warum die Ray so die Erzfeinde der Menschen sind, das ist ja eigentlich auch trivial. Oder nicht trivial.
Willkürlich.
Willkürlich, danke. Es passt halt so. So mhm. In unsere Wahrnehmung, in unsere Erwartung, in unser Bild, welche Eigenschaften muss denn so ein Erzfeind der Menschheit haben? Da passen halt von all den Völkern, die zur Verfügung stehen, die Ray irgendwie am besten rein.
Mhm.
Weil sie uns einerseits sehr ähnlich sind und andererseits halt gut in unser Schema von Böse passen. Also alleine, weil die Menschen Fleisch gerne essen. Ne? Mhm. Das ist schon mal eine gute Eigenschaft, um die Bösen zu sein. Aber also der Level an Hass, der den Ray so entgegenschlägt, der ist um ein Vielfaches höher als zum Beispiel diese Schimmelpilzkulturen, von denen ich da erzählt habe.
Mhm.
So. Ne, also das ist zwar krass, da ist eine komplette Kolonie ausgelöscht worden, aber naja, ja, irgendwie sind ja halt Schimmelpilze. Ne? Also die kann man so schlecht hassen. Die sind einem nicht ähnlich genug, um sie hassen zu können.
Ja, beziehungsweise du hast ja auch nochmal deutlich gemacht, dass es erstmal dauert, überhaupt rauszukriegen, dass das nicht eine, also dass wir es da nicht mit einer biologischen Tatsache zu tun haben. Oder nicht rein mit einer biologischen Tatsache, dass diese Schimmelpilze diese Kolonie überhaupt befallen haben. Das muss ja erstmal rauskommen.
Ja, oder beziehungsweise, dass das quasi eine koordinierte, absichtliche Attacke war. Also, dass diese Schimmelpilze nicht einfach das alles so befallen haben, sondern dass die ein Bewusstsein haben und zumindest so eine Schwarmintelligenz haben und dass dieser Befall koordiniert war. Ja.
Ja.
Aber also ich fand da auch nochmal spannend, dass es ja offensichtlich auch irgendwie willkürlich ist, wen man denn als Feind ansieht und wen man hasst.
Mhm.
Weißt du? Auch das hat ja nicht mit der Frage zu tun, also man würde ja wahrscheinlich so als Tütenthese so mal aus der Hüfte geschossen gerne vielleicht eher sowas sagen, je fremder uns etwas ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir da negative Gefühle zu entwickeln mit Angst und Hass, der dann sozusagen aus dieser Angst heraus entsteht. Aber hier sieht man ja sehr schön, wenn dir etwas ganz, 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 ganz fremd ist, dann kriegst du irgendwann Schwierigkeiten, es zu hassen, weil du gar keinen emotionalen Anker dazu hast und dann nicht mal Hass da festmachen kannst. Und das ist hier so sehr schön zu sehen. Also die Ray kriegen deshalb von uns so dolle auf die Schnauze, weil wir uns so gut vorstellen können, wie der Krieg mit denen funktioniert.
Ja.
Und umgekehrt. Und also das... Also ich glaube, wenn ich mich so auf ein Motiv einschießen müsste, worum es wirklich geht, würde ich tatsächlich versuchen, das irgendwie festzulegen. Also dass irgendwie klar ist, so die Grenzen von wir und ihr und von die Guten und die Bösen und von Feind und Freund und Fremd und ähnlich und so, all das ist zumindest, wenn man so ein jetzt im Vergleich zu unserer jetzigen Lebensperspektive viel größeren Rahmen aufmacht, verschwimmt das alles in eine komplette Nichtigkeit von Differenzlinien und Kategorien, die man irgendwie auch komplett anders legen könnte.
Ich würde den Fokus des Worum geht's wirklich ein bisschen anders legen, glaube ich. Mhm. Aber vielleicht ist das nur die andere Seite dieser Frage. Mhm. Ich würde das nämlich auf so eine Frage von wer sind wir eigentlich legen wollen.
Mhm. Weil da der persönliche Aspekt dann noch mit reinkommt.
Genau, also was in dieser Frage von Jane drin steckt, ne, wie viel von seiner Frau ist da eigentlich noch drin und also ne, kommen die eigentlich, können die beiden sozusagen, obwohl das genetische gleiche Grundmaterial, oder es gibt das gleiche genetische Grundmaterial, können die zusammenkommen oder nicht und wie stehen die zueinander? Was von John ist sozusagen noch übrig in diesem Soldaten, der da geschaffen worden ist. Mhm. Und ne, also ist der eigentlich noch ein Mensch mit diesen ganzen genetischen Veränderungen? Also da würde ich so ein bisschen ansiedeln, was glaube ich die Frage, die du quasi einmal nach außen formuliert hast, nämlich wie grenzen wir uns eigentlich von wem ab und warum? Mhm. Das ist, glaube ich, quasi einmal nach innen gewendet.
Ja, wer bin ich eigentlich? Ja,
genau.
Stimmt. Und mir wird auch gerade noch mal klar, dass im Prinzip die Special Forces und die regulären CDF-Soldaten, dass die fast so zwei verschiedene Wendungen dieser wer macht eigentlich aus, was ich bin, Frage ist. Also ne, da könnte man ja sagen, entweder ist es irgendwie genetisch und vorgegeben oder es hat was mit deinen Erlebnissen und Erfahrungen zu tun. Ne? Mhm. Alte Anlage-Umwelt-Diskussion. So.
Ja.
Und Jane ist ja im Prinzip die personifizierte Form von Umwelt, weil man ihr alles an Erfahrungen und Erlebnissen und so weiter genommen hat, zumindest im Vergleich zu Kathy. Ne? Mhm. Und John ist ja gewissermaßen das Gegenmodell. Von ihm ist ja eigentlich nur seine Erinnerung und seine Erfahrung und so weiter übrig geblieben. Von dem, was ihn genetisch ausgemacht hat, also klar ist der Körper, in dem er drinsteckt, genetisch immer noch so ein Grundbaustein von ihm. Aber so wie du es gerade gesagt hast, da ist die Frage, wie viel davon ist denn eigentlich noch menschlich? Ja? Mhm. Also bei John stellt sich die Frage, wie viel von dem alten John ist denn eigentlich noch da, wenn sein Körper fehlt? Und bei Jane stellt sich die Frage, wie viel ist denn von der alten Kathy noch da, wenn ihre Erinnerungen fehlen? Mhm. So, also es sind so zwei nicht ganz entgegengesetzte Teile, aber zwei Spielarten desselben Gedankens, aber eben einmal in die genetische Richtung und einmal eher in diese Erinnerung, Erfahrungen Richtung.
Mhm. Ja.
Das ist so ein Stück weit gespiegelt.
Ja.
Ja.
Oh.
Ja, ich glaube dann.
Glaube ich, ganz gut durch, oder?
Ja. Du sagtest, du hast noch Trivialitäten.
Ja.
Gehen die zum Buch oder sind die eher so Hausmeister-Dinge?
Nee, das geht noch zum Buch.
Ja, dann hau mal Trivialität daraus.
Ich musste, so wie du das Anfangssetting beschrieben hast, mit diesem, also es gibt irgendwie diese Kolonialgeschichten und man kann sich da irgendwie für bewerben, dass man in diese Special Forces eingezogen wird und angeblich verjüngen die einen und so. Da musste ich ganz doll an die Insel denken. Hast du den mal gesehen? Mhm. Ist meiner Meinung nach einer der schlechtesten Filme, die es gibt auf der Welt. Das Schlimme ist, dass das Setting ist eigentlich echt ganz cool. Es ist nämlich also angeblich ist die Menschheit, ich glaube, irgendeiner Katastrophe ausgesetzt gewesen. Ich weiß gar nicht mehr genau, was für eine. Und überlebt in so einer unterirdischen Basis und dann gibt es so eine Lotterie, mit der man auf die Insel gelost wird. Und das passiert den beiden Hauptfiguren des Films dann auch und dann stellt sich hinterher heraus, dass es diese ganze Geschichte mit der Insel gar nicht gibt, sondern sie nur Klone von normalen Menschen sind und als Ersatzteillager dienen. So jetzt in aller Kürze. Mhm. Und
wenn man die Lotterie in die Insel gewinnt, damit erzählen die quasi intern, warum da immer mal wieder Leute verschwinden.
Genau.
Nämlich dann, wenn deren echte Menschen gewissermaßen, wenn die ein Organ brauchen, dann wirst du nämlich umgebracht und dir wird das Organ entnommen und so weiter. Und das Verschwinden dieser Leute muss man ja intern irgendwie sozial begründen und dann genau. Haben die nämlich gerade die Lotterie gewonnen.
So, also da musste ich einfach gerade daran denken, als du vorhin das Anfangsszenario erzählt hast. Und ich wollte mich nur noch mal kurz darüber auslassen, dass ich es bei Die Insel so wahnsinnig unglaublich finde, wie man aus so einem eigentlich spannenden Setting mit einer Besetzung von Ewan McGregor und Scarlett Johansson, was ja auch nicht, also die haben ja auch beide echt gute Filme gemacht, so einen unglaublich grottigen Film drehen kann. Das ist mir ein ernsthaftes Rätsel.
Naja, also ein gutes Setting heißt ja nicht, dass du auch eine gute Geschichte erzählst.
Ja, stimmt.
Also ich finde zum Beispiel Men in Black, ne? Ich finde das Setting auch in dieser bisschen over-the-top komödiantischen Übertreibung, die da veranstalten, ich finde das Setting großartig. Aber die eigentlichen Geschichten, die da in diesen drei Filmen erzählen, sind eigentlich alle sterbenslangweilig. So, ne? Ja, gut, irgendwie große Kakerlake versucht, das Universum kaputt zu machen oder die Herrschaft über das Universum an sich zu reißen und dann ja, verhindert man es halt in der letzten Minute. Also,
aber da würde ich dann doch nochmal einen deutlichen Qualitätsunterschied zwischen Men in Black und der Insel aufmachen wollen.
Ja, klar. Aber trotz allem lebt Men in Black nicht von der Geschichte, sondern lebt von Setting. Dem Setting.
Ja.
Und das Setting reicht aber halt bei Die Insel nicht aus, um das Ganze leben zu lassen, ja. Weil um zu erklären, was das Setting ist, musst du es kaputt machen. Also du musst ja den beiden Hauptcharakteren klar machen, das ist hier nicht echt. Und in dem Moment, wo das passiert, hast du sie aus dem Setting, das so geil ist, rausgenommen und musst dann eine Geschichte in der echten Welt erzählen. Und die ist dann nicht halb so geil. Also alles, was da draußen passiert, das ist dann so ein bisschen dystopischer Überwachungsstaat, aber also deswegen ist der, glaube ich, auch so schlecht, weil die Action spielt halt in einer total schlecht ausgeflashten Nahzukunftswelt.
Ja, das ist einfach, also ich kann mich immer hin und wieder mal darüber aufregen, wie unglaublich schlecht ich diesen Film finde. Darauf wollte ich nur ein bisschen über die Insel ablästern.
Ja, es hat funktioniert.
Ja.
Du hast es getan.
Also von daher bin ich mit den Dingen, die zu dem Buch gehören, fertig.
Ja. Gut, dann sind wir auch mit dem Buch fertig. Also ich kann es, wie gesagt, sehr empfehlen. Es ist mal Alien und Raumschiff Science Fiction, die echt gut funktioniert und das, obwohl ich dachte, die kann nicht mehr funktionieren. Das liegt natürlich viel dran, dass sie mit dieser ganzen Identitäts- und Gentechnik und Gedankentransfer und so weiter Geschichte natürlich viele Themen aufmachen, die nicht so klassische Alien-Raumschiff-Science-Fiction sind. Aber die Mischung ist dann hinten raus einfach saugut.
Ja.
Muss ich wirklich sagen.
Klang auch echt cool.
Ja. Und ich also selbst wenn ich euch jetzt den ersten Band komplett kaputt gespoilert haben sollte, falls ihr da empfindlich seid, es gibt noch eine ganze Menge Bände mehr, die ich nicht gelesen habe und also zumindest nicht wissentlich spoilern konnte. Ich kann es also sehr empfehlen, da reinzulesen und ich werde mir die anderen Bände auch noch reintun, wenn ich mit Starship Troopers fertig bin. Gut, dann schließen wir das soweit ab.
Ja.
Ich habe noch ein paar Hausmeister-Themen.
Ich hatte auch eins.
Ja, dann leg du mal mit deinem los.
Ich wollte eigentlich nur darauf hinweisen, dass das die erste Folge ist, die wir mit dem neuen von den Flatters und den Spenden von Hörerinnen finanzierten Equipment aufgenommen haben.
Genau.
Dafür einmal Danke sagen.
Ja, Das war auch mein erster Punkt.
Vielen, vielen Dank.
Genau, das war ist ganz, ganz großartig. Ich hoffe, man hört es auch in der Aufnahme. Wir haben heute noch ein wenig, bevor wir begonnen haben, mit der neuen Technik gerungen, um zu gucken, dass man das alles richtig eingestellt kriegt. Vielleicht kommt da auch noch durchaus so ein bisschen Optimierung bei rum, aber ich bilde mir ein, dass Daniels Teil der Aufnahme schon deutlich besser klingt, als er das bei den bisherigen Aufnahmen gemacht hat.
Vielleicht muss ich auch noch ein bisschen mehr Mikrofondisziplin mitbringen. Mal schauen.
Genau, und vielleicht müssen wir auch doch noch mal gucken, ob wir das mit dem Double Ender hinkriegen. Auch wenn die Quarze unserer Rechner zu unterschiedlich schwingen. Naja, egal. Da also vielen Dank für, das ist ganz großartig. Dann habe ich eine weitere großartige Sache. Ich wollte kurz einen kleinen Kurzbericht zu unserem Hörerinnen-Treffen machen. Ja. Wir haben uns bei einem kleinen, aber feinen Treffen hier in Hamburg zusammengefunden und das war wirklich sehr, sehr nett. Wir waren dann zwar weniger Leute, als wir ursprünglich geplant hatten, weil da irgendwie noch Krankheiten und diverse andere Dinge ins Spiel kamen. Zu guter Letzt waren wir zu fünft und das hat es aber echt gemütlich gemacht. Also es war einfach so ein netter Kneipenabend, muss ich sagen, mit Schnack über alle möglichen Themen und wurde auch so ein Stück weit mehr als ein reines Spoiler-Troja-Alert-Treffen, dadurch, dass einer der Hörer, der zugegen war, Alexander von Hoaxilla war. Und dadurch wurde das auch nochmal so ein Mini-Mini-Hoaxilla-Hörertreffen. Also ich zumindest konnte auch mein Hörertum da ein bisschen ausleben.
Ja, und es wurde dafür, finde ich, auch dadurch auch so ein, es ging halt ganz viel darum, so wer hört eigentlich welche Podcasts und was gibt es irgendwie an spannenden Podcasts in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum oder auch nicht nur im deutschsprachigen Raum insgesamt, was gibt es an spannenden Podcasts? Da ging es ja auch viel drum.
Genau.
Was hört ihr eigentlich?
Ja, und auch so ein bisschen über die Frage, warum hört man was gerne und so. Mhm. Und das fand ich durchaus aufschlussreich. Ja, das war auf jeden Fall, also wirklich, ich muss es ein wenig schwäbisch ausdrücken, es war arg schön. ja, und also Daniel und ich haben auch überlegt, das machen wir häufiger mal. Also zumindest hier in Hamburg, wo wir ja beide leben, ist das eigentlich was wir uns gut vorstellen können, dass mal so alle halbe Jahre irgendwie so in einer, ja, ich will nicht wirklich Stammtisch sagen, aber in so einer regelmäßigen Form abliefern zu können. Und ob man das auch mal außerhalb Hamburg macht, das steht jetzt in den Sternen, aber auf jeden Fall fand ich es wirklich sehr, sehr angenehm und würde das gerne wiederholen.
Ja, ich auch.
Gut. Dann habe ich noch einen dritten Punkt, der ist schamlose Eigenwerbung. Und zwar habe ich ein drittes Projekt aufgemacht. Ob es jetzt so wirklich ein eigenständiger Podcast ist, will ich nicht so wirklich sagen. Aber auf jeden Fall ist das was, wo ich irgendwie Dinge, die ich in Mikrofone reinspreche, veröffentliche und die man abonnieren und runterladen kann. Also es ist for all intents and purposes ein Podcast. Und zwar heißt der Rausgehauen, ich verlinke den auch, und ist ein Ventil, wo ich selbstgeschriebene Kurzgeschichten veröffentliche, und zwar sowohl in verschiedenen E-Book-Formaten zum Lesen, aber ich lese diese Kurzgeschichten auch vor und veröffentliche sie dann quasi als Mini Hörbücher oder Hörgeschichten zum Hören. Und das wollte ich euch einmal ans Herz legen. Grundsätzlich, das ist wahrscheinlich auch nicht überraschend, grundsätzlich schreibe ich Geschichten, die ich auch gerne lese. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass wenn ihr grundsätzlich die Sorte von Literatur, die wir hier im Spoiler Alert besprechen, gerne lest, dass es auch sein könnte, dass bei diesen Kurzgeschichten zumindest genremäßig was dabei ist, wo ihr auch Lust drauf habt. Ob euch dann jetzt natürlich meine konkreten Geschichten gefallen, ist die nächste Frage. Aber wenn ihr es rausfinden wollt, hört oder lest mal rein. Dazu möchte ich euch jedenfalls gerne einladen und euch darauf hinweisen, dass es das gibt. Rausgehauen heißt, das Ganze ist auch bei iTunes inzwischen zu haben. Und ich verlinke das Ganze jedenfalls. Da könnt ihr euch also gerne bedienen. Und den Aufruf nach Remixen muss ich hier auch nochmal rauslassen. Ich will das Ganze nicht einfach nur machen, um halt diese Dinge zu veröffentlichen, sondern ich veröffentliche die unter einer Creative Commons Lizenz, und zwar einer sehr, sehr freien. Und mein Ziel ist da, so ein bisschen Material für Remix-Kultur in die Welt rauszuhauen. Freue mich über jede Form von Rückmeldung, aber am allermeisten freue ich mich, wenn ihr was mit diesen Geschichten anfangt. Wenn ihr irgendwie alternative Enden dazu schreibt oder sagt, hier, das hat der doof vorgelesen, ich lese mal meine eigene Fassung davon vor. Oder wenn ihr sagt, ich will mal wissen, wie diese Charaktere aussehen und male die oder was auch immer euch einfällt. Also wenn euch das zu irgendwas inspiriert, das Material zu verwenden oder abzuändern oder was auch immer, dann tut das gerne. Ich freue mir ein. Ja, und am meisten freue ich mich natürlich, wenn ihr mir das dann auch noch in irgendeiner Form zurückmeldet und mich darauf hinweist und sagt, guck mal hier, da habe ich irgendwas hingelegt, wozu mich in irgendeiner Form deine Geschichten da veranlasst haben. Da freue ich mich total drüber. Und da möchte ich also hiermit einmal offiziell aufrufen, mach da was mit, da würde ich mich drüber freuen. So, Eigenwerbung, Ende.
Punkt.
Genau. Das war's hausmeistermäßig, was ich hatte. Hast du noch was?
Außer dem üblichen Dank fürs Hören, Runterladen, Flattern, Kommentieren, Retweeten, Reposten. Nö.
Gut. Da schließe ich mich aus vollem Herzen an. Beim Reposten fällt mir noch ein, falls ihr irgendwie sagt, Mensch, jetzt wo da irgendwie so viel von der ganzen Diskussion um Spoiler Alert auf app.net abläuft und da kann ich irgendwie gar nicht so recht mittun, weil ich da irgendwie keinen Account habe, dann schreibt mich mal auf Twitter gerne an, dann mit den spärlichen Invites, die ich zur Verfügung habe, will ich euch da gerne Accounts aufmachen, dann könnt ihr da mal reinschnuppern. Das also so als Angebot, Spoiler Alert Hörer immer gerne willkommen bei app.net. Ja, dann danken wir euch. Ich schließe mich Daniels Dankesworten vollumfänglich an und wünsche euch einen schönen Abend. Bleibt uns gewogen und viel Spaß beim Lesen und Hören. Tschüss.
Tschüss.
Shownotes und die Möglichkeit zu Kommentaren gibt es unter spoileralert.bildungsangst.de. Bewertet uns gerne bei iTunes oder anderen Podcast-Portalen und wir freuen uns über Rückmeldungen und Klicks auf den Flatter-Button. Spoiler Alert ist eine Bildungsangst-Produktion aus dem Jahr 2013.